Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleinstadt Vibes. Heute habe ich den Regisseur, Filmemacher und Produzenten Erik Schiesko zu Gast. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, denn hier in Forst soll ein Film gedreht werden. In der Vergangenheit, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, wurde ein Film in Spremberg gedreht, Feuerwerk für die Kleinstadt. Und das Ganze soll jetzt hier in Forst passieren. Erik macht hier Workshops, hat sich in der Villa Digitalkultur sozusagen seine kleine Homebase eingerichtet und recherchiert derzeit für einen neuen Film, der hier in Forst stattfindet. Ich habe mit ihm mal drüber gesprochen, warum er denn macht, was er macht, warum er das hier in Forst macht und was ihn denn mit der Lausitz verbindet. Da haben wir jetzt wirklich sehr, sehr lange drüber gesprochen. Wir hatten ein längeres Gespräch, also geplant war eigentlich eine Stunde, es sind dann doch 2 Stunden geworden. Ihr bekommt hier auf jeden Fall erstmal die Hintergrundinfos, die ihr braucht über dieses Projekt. Und am Anfang haben wir erstmal darüber gesprochen, warum er denn überhaupt zum Film gekommen ist. Ihr werdet das im Laufe des Podcasts mitbekommen, dass wir hier nicht allein im Studio sind, denn ein Teil seines Teams war mit hier und hat das Ganze mit begleitet. Und ab und zu kommen dann auch mal ein paar Fragen, Kommentare an das Team. Ich hoffe, dass man das ein bisschen versteht. Falls nicht, seht es mir nach. Ich hatte leider nur ein Mikrofon hier im Raum und die beiden, die dabei waren, haben etwas weiter weggesessen. Aber ich denke, man kann es vielleicht doch ein wenig verstehen. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit vielen interessanten Ergebnissen, an die ich vorher so auch noch nicht gedacht hätte. Also hört einfach mal rein. Hier kommt die Folge Kleinstadt Vibes mit Erik Schiesko.
Wollen wir starten?
Ja.
Okay. Gut. Also, Sound passt soweit.
Ich muss eigentlich hier das ja. Das ist erstmal so.
Wie gesagt, komm an, fühl dich wie zu Hause, ist alles entspannt. Du darfst hier prinzipiell.
Es ist mein erster Podcast.
Ehrlich?
Ja.
Hast du noch keinen gemacht?
Nein.
Hätte ich jetzt fast gedacht.
Ich bin ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer, aber selber noch nie einen gemacht.
Okay.
Von daher.
Das ist ja dann auch für dich eine Premiere.
Das ist sehr krass.
Okay, zwischendurch muss ich 1-2 Mal aufstellen, weil die Kameras brechen nach 30 Minuten ab. Kennst das ja, das Problem, das Leidige wahrscheinlich. Aber wir fangen einfach mal an. Hallo Erik.
Hallo.
Vielen Dank, dass du heute da bist. Du bist ja nicht unbedingt ein Forster-Akteur, den man jetzt so aus dem normalen Stadtbild kennt, aber du hast hier Großes vor. Hört man, sagt man.
Ist ja schon ein Gesprächsthema.
Ist schon ein Gesprächsthema, genau. Einige werden schon wissen, was du machst und wer du bist. Aber für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du?
Ja, guten Tag an alle da draußen. Ich bin Erik Schiesko, ich bin freischaffender Filmemacher. Seit jetzt fast auch schon 16 Jahren, ganz genauso, seit 2010. Habe meine Ausbildung damals bei Lausitz TV gemacht, dem wunderschönen Sender, der jetzt immer noch existiert, was mich sehr freut und tolle Sachen auch in der Region macht und dort eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton absolviert auf Ausrichtung Videojournalist und dann mich 2011 selbstständig gemacht als Allround-Filmemacher in allen Bereichen von Schnitt bis Produktion, aber schon immer in Ausrichtung, irgendwann mal Spielfilme zu machen und habe dann 2010 meinen ersten Independent-Film gedreht und das mache ich jetzt seit deinem. Ja, wir sind jetzt quasi am 5. Film dran und wird jetzt sofort stattfinden. Aber so roundabout mache ich eigentlich Filme, begleite sie von Anfang bis Ende und habe mir jetzt auch eine andere Art vielleicht auch der Herangehensweise so überlegt, was vielleicht ganz gut zu Lausitz passt.
Da kommen wir gleich noch hin.
Aber grundsätzlich habe ich das alles mal gelernt, so bei Lausitz TV, wie man halt schneidet, wie man Beiträge zusammenschreibt und sich auch filmt. Das war auch ein schöner Moment damals, jeden Tag mit der Kamera rauszugehen und so das Lokale, wenn man so will, groß zu machen. Also es hieß dann immer so auch scheiße Gold bauen. Das fand ich super toll. Aus kleinen Geschichten, wo man erstmal denkt, das ist vielleicht gar nicht spannend, wenn da jetzt irgendwie eine Eröffnung war oder ein Spatenstich oder irgendwas jetzt, was vielleicht erstmal nicht so interessant wie Bushido hatte ich auch mal vor der Kamera und solche tollen Leute, sagen wir mal jetzt so, also wo irgendwie was als Ereignis dann da war, hat mich das schon so auch auf diesen Weg geebnet, den ich jetzt quasi so auch gegangen bin. Das Lokale als interessanten Punkt herauszuarbeiten und das, was uns betrifft, 3 Jahre lang jeden Tag in Geschichten verpackt und ins Fernsehen gebracht.
Okay. Wo kommst du ursprünglich her?
Spremberg bin ich geboren und bin in Cottbus groß geworden und aufgewachsen und habe da auch mein erstes Büro gehabt und bis ich 30 war, dann dort auch gelebt.
Ja. Gab es so einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, ey, Film, irgendwie ist das ganz cool, das will ich machen?
Ja.
Ja? Weißt du noch ganz genau, was das war oder wann das war?
Ja, das ist sehr einprägsam, weil ich war also davor wollte ich immer Schauspieler werden. Ich wollte immer irgendwie vor der Kamera stehen. Das wusste ich schon mit 4, 5 Jahren.
Gibt's da noch so, das kennt man ja manchmal so von Prominenten, die so alte Videos rauskramen. Gibt's da sowas auch noch von dir?
Ja, ja, klar. Also man muss dazu sagen, ich und mein Bruder, wir machen zusammen die Filme. Also Clemens Schiesko ist auch immer so jetzt der Kameramann und Cutter und ich mache so eher die Regie und Produktion. Und wir haben zusammen angefangen, wie das so ganz typisch ist, mit der Kamera von meinem Vater, High 8, Stop-Motion-Tricks, da verschwindet dann mal jemand. Oder da machen wir dann mit Lego-Männchen Stop-Motion-Filmchen, die wir dann noch früher noch mit Videorekordern zusammengeschnitten haben. Ne? Also wirklich in den 90ern mit dort das Bild raussuchen. Übrigens dann bei Lausitz TV habe ich das auch 3 Jahre lang gemacht, mit so einer Maschine noch zu schneiden, nicht mit dem Rechner. Und haben dann immer uns irgendwie gegenseitig hochgeschaukelt. Und er hat dann auch mit mir zusammen am Piccolo-Theater Cottbus gespielt, schauspielerisch. Und mit 16 kam dann so die große Erkenntnis, als ich den Film Crazy gesehen habe. Immer noch einer meiner Lieblingsfilme, der damals so ein Lebensgefühl von mir so gut beschrieben hat und auf den Punkt gebracht hat, dass ich im Kino war. Und ich weiß noch, es war im UCI-Kino und draußen war so ein Parcours aufgebaut von den Crayfish, wie heißen die?
Football-Team.
Dann durfte man da so und wir, naja, mit 16 haben wir dann auch da mal ein bisschen Alkohol mit reingeschmuggelt in den Kinosaal und war leicht angetütet und habe dann diese Bodenwelle, wo man rüberspringen sollte, nicht gesehen und bin voll Kanne mit dem Kopf auf den Asphalt geknallt und das hat wahrscheinlich irgendwas mehr ausgelöst. Es waren so die 2, 3 Momente. Also erst Moment, dass ich nicht wusste, in welchen Film ich reingehe und danach total surprised war von diesem Film. Der zweite Moment eben dieses, jetzt kommt die Entscheidung, dass ich hinter der Kamera und als Regisseur vielleicht auch viel bewegen kann. Ja. Und dann irgendwann auch die Entscheidung, bin ich eigentlich geeignet für vor der Kamera stehen. Ja. Und dann habe ich mich eher hinter der Kamera gesehen. Natürlich nach so ein paar Jahren noch als Schauspieler beim Piccolo-Theater spielen und.
So. Okay.
Wenn ich zu lange rede, sag Bescheid.
Also eben. Du, rede.
Wir haben Zeit.
Also, dafür ist es wie ein Podcast geworden. Ne?
Es gibt so einen Podcast, wo man erst dann, wenn der Gast sagt, das ist jetzt vorbei, aufhört, ne?
Nee. Doch. Du darfst hier alles raushauen, was du möchtest. Du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre. Es ist ja, ich weiß das ja selber, ne? Es ist ja wirklich schwierig, seinen eigenen Stil zu finden. Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Kann ich gar nicht, tatsächlich.
Versuchst du immer wieder Neues irgendwie reinzubringen? Aber man merkt das schon, ist irgendwie eine Handschrift. Also ich habe mir ein paar Sachen von dir angeschaut. So ein bisschen, so einen kleinen Faden sieht man ja immer wieder. So vielleicht so Elemente oder irgendwas, die immer wieder auftauchen bei dir. Hast du sowas?
Wäre jetzt spannend, das mal zu erfahren. Ich meine, gerade jetzt im Hinblick auf das letzte Projekt in Spremberg haben wir ja 5 Kapitel in sehr unterschiedlichen Formsprachen umgesetzt. Und da ist ja wirklich jedes Kapitel, weil wir uns auch gar nicht so entscheiden müssen, weil jedes Filmprojekt an sich eigentlich eine eigene Formsprache mit sich bringt. Also es ist dann eher ein Film, ich nenne es immer so von authentisch und kleines Kammerspiel bis Konzeptfilm. Ja. Konzeptfilm heißt, dass du eigentlich alles vorplanst und diese großen Filme, wo jede Kamerafahrt gesetzt ist und du wirklich in jede Situation dich reindenkst und konzeptionell planst, was dann auf der Leinwand zu sehen ist. Ja. Und mag aber auch, dass Mumblecore-artige. Mumblecore ist so aus einem Begriff aus dem Amerikanischen, wo du eher improvisierst und du definierst zum Beispiel nur die Rollen und dann spielen die das einfach und du filmst es ab wie ein Dokumentarfilm.
Also setzt praktisch einen Rahmen links, rechts, okay, und in dem Rahmen könnt ihr euch bewegen und ihr seid völlig frei. Und
Mumblecore ist sogar noch freier. Mumblecore sagt, wir definieren gemeinsam ein paar Figuren, was die für Konflikte haben und lassen die dann laufen und wissen selber nicht, wie der Film zu Ende geht. Mhm. Und du filmst das alles ab und lässt die Leute labern. Super spannendes Konzept, würde ich auch machen. Ja. Also
was fällt mir da gerade ein? Anora zum Beispiel, da gab es Szenen, also kam jetzt erst raus, letztes Jahr. Hast du den gesehen?
Nee.
Oscar prämiert. Da geht es um eine Sexarbeiterin, die als Stripperin noch arbeitet, oder andersrum, Stripperin, die als Sexarbeiterin noch arbeitet. Und da gibt es die Legende, zumindest wurde es so gesagt, dass der Regisseur die Leute einfach mitten in die Stadt irgendwo in einen Kaffee gestellt hat und dann haben sie dort die Szene spielen lassen. Das hat teilweise so dokumentarische Züge.
Ja, ja. Das ist sehr ergreifend, also das ist auch ein gutes Format, sag ich mal.
Und du weißt halt auch nie, was auf dich zukommt dann, ne?
Genau, und du lässt auch dann den Schauspielern auch die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Und die Entwicklungsarbeit ist schöner, weil du natürlich mit den Schauspielern das auch entwickelst. Und da ja ganz neue Sachen reinkommen, die du gar nicht so im Drehbuchprozess, der ja doch dann eigentlich sonst allein am Rechner stattfindet, so erdenken kannst. Aber ich bin natürlich gespannt, was du sagen würdest, was mein Stil wäre. Also klar, jetzt gibt es so ein bisschen was Sorbisches angehaucht und wir haben...
Auf Serbska Utopia komme ich gleich noch zu sprechen.
Serbska Utopia, genau, das B spricht man nicht,
aber nochmal, wie?
Serbska.
Serbska Utopia.
Genau, Serbska
Utopia. Okay. Da kommen wir gleich noch. Ich habe mir das angeguckt und ich, Ich hatte erstmal Fragen, muss ich.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja.
Ich wollte sagen, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel meine 5 Filme oder 4 Filme, die Langspielfilme zurückblicken betrachte, kann ich da halt tatsächlich auch keinen Stil feststellen. Also der erste Film war auch ein bisschen formatbedingt durch die neuen Techniken, die es damals gab. 2010, 11 war ja diese Zeit, wo wir als Independent-Filmschaffende die diese Kinooptik schaffen konnten durch die Canon 5D Mark II.
Ja.
Einigen oder vielen Leuten in der Medienbranche im Begriff. Und mein Bruder hatte die sich damals in seinem Ziegelgeld geholt und konnte ihm plötzlich diesen geilen Look produzieren. Und mit dem Film hatten wir nur damals Geld für ein Objektiv, also ein 50er Objektiv. Wir haben einen kompletten Film mit 50 Objektiv. Ja, das ist
50 mm Festbrennweite, ne? Man kann nicht zoomen. Ne? Man
weiß jetzt nicht, ob das zu detailliert
ist. Nee, alles technisch gut. Ich erkläre es bloß. Ne? Also man kann halt nicht zoomen. Ne? Das heißt, wenn man näher rangehen will, dann muss man halt näher rangehen. Und wenn man weiter weggehen und mehr Bildrahmen möchte, muss man halt weiter weggehen.
Weiter weggehen, genau.
Vorteil an so einer Festbrennweite ist halt, sie ist halt sehr lichtstark.
Ja.
Ne? Das heißt, offene Blende, das heißt, kann mehr Licht rein. Man kann halt in dunkleren Umgebungen kann man halt besser filmen. Und man kriegt eine schöne Tiefenunschärfe rein.
Genau.
Das ist für die Nerds.
Ja. Und das war gleichzeitig eine gute Erkenntnis, sich durch die Beschränkung in einem Stil zu finden, woran wir jetzt immer, wenn wir mit Clemens dann die Auflösung besprechen, also die Auflösung, wie wir dann die Einstellung und wie der Stil sein soll des Films, gehen wir immer vorher auch in die Kameraarbeit und gucken, welches Objektiv will er nehmen, welche Kamera wird er nehmen, um das, was die Geschichte transportieren soll, gut rüberzubringen. Und zum Beispiel bei Spremberg, dort, na, ein Feuerwerk für die Kleinstadt, hat jedes Kapitel zum Beispiel ein Hauptobjektiv, was 80-90% dieses Kapitels ausmacht. Also wir fangen zum Beispiel an mit einem extrem Weitwinkel und gehen dann immer mehr, weil das ja auch eine Erzählung ist von jung bis alt, immer mehr in die lange Brennweite, also in die, genau, 100 mm.
In das rangezoomte.
Ins rangezoomte, ja. Format, wo man nicht so viel mehr drumherum sieht und mögen das. Also auch jetzt zum Beispiel das Herzkotte PR3 steht in den Startlöchern, überlegen wir auch und wechseln da uns auch gerade ab. Wir hatten mal so was ganz Konzeptionelles wieder, jetzt sind wir wieder ganz im Drama drin, was ganz Freies. Hm. Also ich würde das tatsächlich für mich gar nicht so nehmen, dass ich einen Stil habe.
Okay, also liebst du eher das mit den verschiedenen Genres und den verschiedenen Stilen so ein bisschen rumzuexperimentieren?
Auch nicht. Ich bin da tatsächlich ein großer Fan von Steven Spielberg, der es schafft, extrem passend auf die Situation hinweg die Kameraarbeit zu verführen. Also Das heißt, der schafft es, mal eine Erzählkamera zu haben, die dann durch den Raum läuft und oder erstmal lässt sie auch manchmal Einstellungen stehen, wenn das wichtig ist für die Situation, oder geht wie ein Drama total ran, wenn er einen emotionalen Kipppunkt darstellt. Ja. Eben die Kameraarbeit und der Stil bedingt sich innerhalb dessen, was die Geschichte oder Situation herausfordert.
Kannst du Filme noch normal gucken?
Nein. Wollen wir eigentlich auflösen, dass wir hier noch Gäste haben?
Ja, stimmt. Wir sind heute nicht.
Du dürft jetzt mal lachen.
Also normalerweise ist es ja so, dass ich mit meinem Gesprächspartner hier alleine sitze, aber heute haben wir noch Gäste. Wollt ihr euch ganz kurz von da hinten mal ganz kurz vorstellen? Einfach nur mal kurz reinrufen.
Hallo. Ja. Lisa ist Hauptdarstellende mit dem ersten Kinofilm von jetzt, also quasi mit einem Selscher-Film, unseren neuen. Und die Anna ist unsere Teambetreuerung. Und gleichzeitig auch die Mama. Darf man ja auch so sagen. Und wir sind ja jetzt gerade 2 Wochen hier in Forste.
Ja.
Und entdecken diese Stadt gerade. Genau, aber
Das ist auch interessant, da kommen wir auch später noch drauf,
ja.
Was du als Außenstehender so über die Stadt sagst. Aber wie gesagt, da kommen wir denn näher. Was ist denn dein Lieblingsfilm von Spielberg?
Oh, ich habe so viele.
Also jetzt einer, wo du sagst, der hat mich so krass geflasht. Also ich habe 2 Filme tatsächlich,
ja. Spielberg. Na, tatsächlich ist es der erste Film, den ich der jemals in meinem Gedächtnis drin ist, ist E.T. Also den habe ich, als der rauskommt im Kino, war ich in dem Alter. Und der Film hat natürlich vieles gemacht, weil ich das erste Mal Berührung mit Kino erlebt habe. Und dann kam Jurassic Park raus und ich habe es gelitten. Ich war, glaube ich, unter 12. Ich weiß, wir haben uns dann noch reingeschmuggelt und der ganze Kinosaal war voll. Wir saßen so auf der Leinwand und alleine als dann der Velociraptor und überhaupt diese Bilderwelten zu schaffen. Also Wahnsinn, ja. Diese Welt, der Velociraptor da, diese eine Szene, wo der da an die Beine will und man so Emotionen durchläuft. Aber es gibt ja so viele Filme von ihm, die ich einfach super finde. Also Indiana Jones Reihe kann man auch nicht anders sagen. Da war der jünger als ich jetzt. Muss man ja auch sagen, dass er das mit 25 hatte der ja schon seinen Jaws gedreht. Mit 270 Drehtagen übrigens. Also krasser Nerd, aber auch ein cooler, verrückter Typ, der wieder diesen dieses riesige Fantastische irgendwie in das Mainstream-Kino gebracht hat, was ich empfand.
Ich muss sagen, ich persönlich, wenn ich an Spielberg-Filme denke, ist auf Nummer 1 definitiv Schindlers Liste.
Ja.
Also, es gibt keinen Film, bei dem ich auf Kommando heule. Muss ich wirklich sagen. Schindlers Liste ist wirklich krank. Na, also, alleine von den Szenen, vom ganzen Setting, vom ganzen Bild, von den Schauspielern. Das ist wirklich einer der härtesten Filme, die ich kenne, muss ich ehrlich sagen. Aber als krasses Gegenteil dazu ist Ready Player One. Diese Mischung aus dieser erfundenen Realität, dieser Oasis und der Realwelt, so wie sie halt stattfindet, finde ich absolut perfekt und einer der genialsten Filme, die ich je gesehen habe. Und egal wann, ne, ob es mir jetzt gut geht oder schlecht geht oder ob ich traurig bin, ne, Ready Player One, danach ist alles okay. Muss ich wirklich sagen. Und wenn ich einmal so einen richtigen Downer brauche und so richtig gegroundet werden muss, einmal schön das Liste vor. Ja, also wie gesagt, Spielberg, ja, kann ich völlig nachvollziehen. Gibt's noch jemanden, wo du sagst? Tarantino?
Ja,
Tarantino. Oder deutsche Regisseure?
Christian, ja, siehst du, jetzt fragst du mich, also Christian Schwocho ist zum Beispiel ein Regisseur, den ich sehr gut, der hat Bad Banks gedreht, die Serie, oder auch Paula, so eine Künstlerin, und welchen Film kennt man von ihm? Das Novemberkind, glaube ich, aber den habe ich selber noch gar nicht gesehen. Der Turm, gab es eine Serie, einfach mal recherchieren, der arbeitet auch zusammen mit seiner Mutter und ist die Autorin auch immer auf den. Und ich finde, er arbeitet sehr filigran und auch sehr unterschiedlich. Und er recherchiert sehr, sehr, sehr viel über seine Filme. Finde ich gut. Hans-Christian Schmidt, der Crazy damals gedreht hat, war auch immer mein Vorbild. Und natürlich der, wenn man so will, auch Regisseur hier im östlichen Teil Deutschlands, ist ja Andreas Dresen, der mich auch damals mit Halbe Treppe und mit Sommer vom Balkon und diesen Film stark beeinflusst hat. Weil er hat ja zum Beispiel bei Halbe Treppe auch diesen Mumblecore-Stil mit eingebracht. Die haben das damals auch mit wenig Geld improvisiert und die Schauspieler einfach machen lassen. Axel Prahl zum Beispiel, der jetzt ja Tatort-Kommissar ist, kam damals gut raus. Und genau.
Okay. Kommen wir wieder zu dir, zu deiner Arbeit. Wofür produzierst du Filme?
Wofür?
Ja.
Was ist das? Psychotherapie eigentlich, wenn man so will.
Also, dass du alles, was irgendwie in deinem Kopf passiert, einfach mal rauslässt und
Es gibt schon so einen Hang zu Hyperkreativität bei mir. Also wer mich kennt, weiß, dass so die Ideen ziemlich schnell bei mir im Kopf entstehen und so in Querverbindungen. Und das macht der Kopf die ganze Zeit. Ich sage immer so, ich werde 1000 Mal am Tag eigentlich enttäuscht, was ich jetzt nicht machen kann. Ja. Und Film ist so mein Ausdrucksmedium, wo ich mache keine Kommentare auf Facebook, ich poste jetzt nichts, irgendwelche Standings irgendwie bei Social Media, sondern oder nehme ich jetzt auch nicht irgendwie, nehme mir vor, große Ansagen zu machen, sondern habe das Medium Film für mich als eine Möglichkeit gefunden, innere Gedankengänge, auch Muster, die ich vielleicht für mich so entdecke und gerne besprechen will, herauszupacken, und mag auch dem Kino, das Ort Kino oder dem Moment Kino. Also ich nenne es Moment, weil leider verliert es sich ja ein bisschen, dass sich Menschen wieder so in so Räumen treffen und eigentlich abgleichen. Deswegen glaube ich immer noch groß ans Kino und glaube auch an diesen Kulturaspekt, dass man eben über Filme spricht, und das auf der anderen Seite ist es auch toll, auf diesen Moment hinzuarbeiten, wenn man einen Film dreht. Also eine Szene sozusagen, da kommen ja sehr viele Sachen zusammen. Und auf der anderen Seite ist es ja die Kunstform oder einer der Kunstformen, die sehr viele andere Kunstformen mit vereint. Ja, wenn ich jetzt an Kamera, Bildgestaltung, Musik kommt hinzu, du machst das darstellende Spiel mit den Schauspielern, du musst vorher schreiben, du musst organisieren, du musst menschlich interagieren. Es sind so viele Disziplinen, die da zusammenkommen, und dann auf diesen einen Moment zuspitzen, der dann sich wieder verliert, zum Glück festgehalten ist auf Film. Und dann in der Hoffnung, am Ende Menschen, so wie du jetzt vielleicht, emotional zu berühren.
Ja.
Das ist so die Idee, warum ich es mache.
Okay. Bekommst du auch Aufträge?
Ja.
Dass Leute zu dir kommen und sagen, hier, ich habe eine Idee, beziehungsweise wir haben hier, ich sage jetzt mal ganz schnell, wir wollen hier mal ein Image-Video machen oder so?
Ja, das ist das, wo ich auch meinen Lebensunterhalt verdiene.
Okay, also ist dein Brot- und Buttergeschäft sozusagen.
Ich habe auch, genau. Wie hat mein Mentor mal damals, zu der Zeitschrift war, den ich sehr gerne grüße, gesagt, die Miete fragt hier auch nicht, woher sie kommt. Oder der Kühlschrank weiß auch nicht, woher er gefüttert wird. Ja, Genau, wir arbeiten, oder ich arbeite immer so ein paar Aufträge ab, hab dann gucke, dass ich mir die Zeit freischaufel oder das dann so legen kann, dass, was ja gut ist als Selbstständiger, wo du dann wieder ein Projekt durchziehen kannst und sich das dann so irgendwie bedingt. Aber ich werde in diesem Jahr auch 12, 13 Imagefilme machen.
Okay, was sind das so für Sachen?
Das ist ein Film über Strukturwandel.
Okay, also jetzt, wenn jetzt das Bundesministerium ankommt und sagt, wir wollen hier Strukturwandel, Lausitz, Braunkohle, sonstige,
genau,
das, dann fragen die dich an.
Ja.
Im besten Fall.
Im besten Fall. Ja. Also das machen wir natürlich auch selten, weil jetzt kommt natürlich das Forschte-Projekt dazu und das ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass wir sogar eine Förderung bekommen haben durch den Teilhabefonds Brandenburg, okay, was ja eine tolle Förderung ist, weil eben genau diese Beteiligungsprojekte unterstützen. Das ist das allererste Mal quasi, dass wir überhaupt für unsere Kunstarbeit, wenn man so will, Geld bekommen. Oder zumindest ein Honorar uns für ein paar Arbeitsstunden auszahlen können. Und das ist toll.
Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht so einfach.
Das ist,
wenn du was einfach, was Freies irgendwie umsetzen möchtest.
Jetzt abgesehen natürlich auch von Cersco Tupia, der im Auftrag für den RBB entsteht, aber genau, so was die freien Projekte, die man selber entwickelt, ist es das erste Mal. Und das ist ja auch unser Ziel mit der Lusatia-Film. Du musst ja sich wundern, warum wir Lusatia-Film nennen, ist jetzt neu. Lusatia-Film würde man hier in der Niederlausitz sagen, aber Lusatia-Film heißt ja, oder Lusatia heißt ja Englisch Lausitz. Und ist auch mal der Anspruch oder die Idee, jetzt auch über den Tellerrand hinaus dann auch zu schauen und regionale Projekte dann ein bisschen überregional herauszubringen.
Das wäre auch meine nächste Frage, ne? Du hast ja das Netzwerk gegründet oder bist Mitbegründer von diesem Netzwerk?
Netzwerk, ist interessant.
Also, zumindest verstehe ich es erstmal als Netzwerk. Also, wenn ich jetzt auf die Webseite so gucke, ich glaube, da taucht sogar das Wort Netzwerk ein, zweimal auf.
Oder meinst du das vielleicht das Lusatzer Filmnetzwerk? Es gibt, das ist ja die Grundlage, es gibt seit 2015 ein Netzwerk von Lausitzer Filmschaffenden.
Mhm.
Das nennt sich Lusatzer Film.
Okay.
Und wir heißen Lusatia Film. Ist tatsächlich ein bisschen ähnlich, weil das ist quasi das Gewächs aus diesem Netzwerk, mit der Idee heraus, hier eine Produktionsfirma zu gründen, die es bis dato noch nicht gibt.
Also eine eigene Lausitzer Filmmedienproduktionsfirma.
Ich sage mal, mit der Technik in die Pampa. Also bewusst hier aus der Lausitz heraus Filme zu drehen. Und warum wir das machen, kann ich dir auch genau im Detail erklären, wenn ihr da...
Und genau das wäre jetzt auch meine nächste Frage.
Was glaubst du denn, lieber Christian, wie viele Filme werden denn in Brandenburg so produziert oder entstehen?
Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Potsdam nicht zu Brandenburg gehört oder Babelsberg, oder?
Doch, es gehört auch zum...
Ja? Ich sehe, Babelsberg ist, denke ich, schon einiges. Also... Da sind auch viele internationale Filme. Ich kann es jetzt beziffern, weiß ich nicht. 200, 100. 300?
100.
100 Filme im Jahr.
Ja, also es kommen ungefähr 300 bis 600 Filme raus, so, ne, im Kino. Das ist ein hart umkämpfter Markt, wenn man so will. Und es sind ungefähr 100. Und wie viele davon entstehen jetzt hier in der Lausitz und den Randgebieten? Abgesehen jetzt von dem ZDF-Film, der vor 2 Jahren her gedreht wurde.
Ich denke nicht ganz so viel.
1 bis 2.
Ja.
1 bis 2 Filme in den Randgebieten, ja. Das ist natürlich... krass und ein Phänomen, dass dadurch ja die Sichtbarkeit fehlt. Dadurch fehlen, wenn man so will, ja auch diese Kraft der Wirtschaftsförderung oder der Gelder, die man ja an Kreative und an die Dienstleistungen, Catering, Handwerker, Requisitenbau, Bauten für Ausstellung, KünstlerInnen und so weiter ausgeben würde, fehlen dadurch. Und natürlich auch dieser Effekt, der zum Beispiel ein Budapest Hotel ja entstand in Görlitz mit diesem Kaufhaus und den Drehorten. Es nennt sich ja nicht umsonst Görliwood. Die Stadt vermarktet das ja sogar. Forst wird ja jetzt auch schon als Filmstadt Forst getitelt. Finde ich ja toll. Ne? Also diese Idee, nicht diese Vision, aber diese Idee heraus zu sagen, wir drehen den Spieß mal um. Es ist toll, hier in der Lausitz Projekte zu machen. Und ich kann es auch einfach nur bestätigen, dass ja so viele Talente und Potenziale da sind, die wir ja noch nicht auf der Leinwand gesehen haben. Das haben wir ja mit der
ersten. Was denkst du, woran es liegt, dass das eher hier so ein schwarzes Loch ist?
Weil einerseits, da sind wir auch selber dran schuld, gar keine Filmstoffe so krass einreichen. Also viele von unserem NetzwerkerInnen, das sind jetzt ungefähr so, man sagt so 50 Filmschaffende, die sich in diesem Netzwerk so erwagen. Es ist ein bisschen ausgedünnt jetzt in den letzten Jahren, aber es gab mal eine harte Zeit, so, wo wirklich 30, 40 Leute sich alle jedes halbe Jahr mal getroffen haben und ausgetauscht haben. Und dann natürlich der Weg hin zu der Förderung ist nochmal ein sehr besonderer, weil du natürlich dann einerseits mit großen Beträgen rechnen musst und du brauchst natürlich, sag ich mal, knallharte Filmstoffe, die überregional funktionieren. Mhm. Also die Filmproduktion bis jetzt auf natürlich Konstantin-Film, die jetzt so in Bayern Komödien da rausbringen und so weiter, ist jetzt noch nicht auf das Regionale so krass verankert. oder sehen den Defizit noch nicht, dass es eigentlich wichtig wäre, hier die Filme zu produzieren und die Filmschaffenden vielleicht auch nicht zu nötigen, aber zu bitten, mal dahin zu gehen, wo es eigentlich dringend Bedarf gäbe. Hm. Natürlich, die Metropolen halten die Kreativen, kurze Wege. Du hast dann das nähere Umland mit 50 Kilometer maximal Fahrten, wo du mit der S-Bahn und auch vielleicht auch mit den LKWs hin und her fahren ja. kannst. Ne? Dann den Weg nach Forst oder nach Spremberg zu nehmen und da Übernachtungskosten und auch nicht zu wissen, ob es da dann Komparsen oder was auch immer gibt, auf sich zu nehmen, ist ja genau das, was wir jetzt versuchen wollen zu signalisieren, dass das möglich ist.
Also schafft ihr sozusagen, wie nenne ich das, eine Datenbank,
ja,
die auch überregional funktionieren könnte?
Genau, das ist tatsächlich der erste Schritt gewesen, den wir vor 2,5 Jahren angefangen haben. Und der ist tatsächlich fast jetzt abgeschlossen. Also eine wirkliche Sichtbarkeit auch für uns erstmal aufzubauen. Wen haben wir an Talenten? Und wir haben so eine Kartei damals gegründet zum ersten Projekt. Da haben sich da auch gleich 120 Komparsinnen angemeldet. Und da wollen wir jetzt perspektivisch anfangen, die auch sichtbar zu machen, dass die Leute von außerhalb auch wissen, wow, hier ist, wenn ich hierher komme, muss ich nicht irgendwie aus Berlin nochmal Leute herholen oder aus den Agenturen in Berlin. Die müssen dann Komparsen-Castings machen, sondern hier ist eigentlich alles vorhanden, was die Filmteams brauchen, um Filme zu drehen.
Okay. Hattest du mal überlegt, hier mal wegzugehen und in die, ich sag mal, Richtung Babelsberg zu gehen oder vielleicht irgendwie sogar zu den Fernsehsendern? Und bei denen zu arbeiten?
Das stand nie zur Frage, jetzt irgendwie zum Fernsehsender zu gehen oder angestellt zu sein, weil das habe ich damals.
Ja, oder als freier Mitarbeiter. Es gibt ja auch viele, viele Produktionen, die freie Mitarbeiter haben.
Nein, eigentlich nicht. Also ich will schon sehr autark und eigenständig meine Projekte entscheiden können. Ich war damals, 2012, habe ich mich beworben bei der Filmuniversität Babelsberg, nee, nicht Babelsberg, Baden-Württemberg. Hm. Filmuni, wie heißt denn, heißt der Filmuni? Filmakademie unten in Stuttgart, bei Stuttgart und war siebter nach, also erster Nachrücker von sie. Ich war siebter von 6 Plätzen und hätte dann quasi auch da Regie studieren können.
Okay.
Und habe es dann auch nicht mehr probiert, weil ich dann schon in den ersten Filmprojekten drin war. Und seitdem fühle ich das eigentlich ganz gut, dass ich so meine Projekte eigenständig planen kann, sage ich mal.
Okay.
Ja.
Kommen wir zu einem Projekt. Lass uns mal über Holger und Hanna reden. Das ist ja ein Film, der ist bei Amazon Prime drin. Den kann man sich dort angucken. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Ja, das, wenn man so will, auch die Blaupause oder das Pendant zu jetzt. Damals gesagt, als Cottbus-Film gestartet.
Hm?
Ich hatte damals meinen ersten Film Blaue Stunde fertig und den in 1-2 Kinos in der Region gebracht und war auf der Suche nach einem neuen Projekt und wollte unbedingt mal nur produzieren. Und habe dann das Theaterstück Holger und Hanna und der ganze Kongress gesehen, was da im Piccolo-Theater aufgeführt wurde. Vom Regisseur Matthias Heiner, und das ist ja unser Spielvater, wenn man so will, oder Ziehvater beim Theater gewesen, mit dem wir auch eine lange Freundschaft verbunden haben. Und ihn habe ich gefragt, ob er das umsetzen will. Und dann haben wir dieses Theaterstück quasi als Cottbus-Projekt mit auch vielen Beteiligten.
Also ihr habt das alles komplett, ich sag mal, der Film, der Plot an sich ist in Cottbus entstanden?
Nee, das ist ein Schweizer Theaterstück, also eine Schweizer Vorlage.
Ah, okay.
Das ist eigentlich ein Theaterstück.
Adaptiert?
Und wir haben es auf Cottbus übertragen.
Ja, okay. Und komplett in Cottbus gedreht mit Leuten aus Cottbus?
Ja.
Also Schauspieler aus Cottbus? Ja. Laienschauspieler oder Theaterschauspieler?
Alles Theaterschauspieler, genau. Okay. Also Kai Börner ist auch vom Staatstheater Cottbus gewesen, mhm. und die Andrea Kulka, die war freie Kabarettistin, Ruth Maria Thomas, vielleicht einigen jetzt schon bekannter, die hat jetzt gerade Bestseller? Das kann ich, Buchliste, sie hat jetzt auf jeden Fall selber ein Buch herausgebracht, mhm. die schönste Version, und ist jetzt eine bekannte Autorin geworden. Kann man da bei uns im Film mit den ersten Schritten sehen.
Okay.
Waren alles Piccolo-Kids, also alles Leute, die jetzt wie auch im Umfeld vom Piccolo-Theater hatten, was ja so, sag ich mal, die Talentschmiede eigentlich in Cottbus ist. Ne? Isa ist nämlich auch am Piccolo-Theater und spielt jetzt gerade eine größere Rolle. Ja, also das ist für uns so ein richtig toller Nährboden geworden, dort so ein Kreativprojekt mit den Leuten, mit denen man sich eigentlich jeden Tag trifft, sage ich mal, umzusetzen. Und Clemens war sofort dabei, ich hätte Lust nur zu produzieren, und Matthias Heiner hatte seinen Debütfilm damit über die Bühne gebracht, und ja, in Zusammenarbeit mit Maria Bock. Ja, war ein schönes Projekt und war auch sehr erfolgreich dann in Cottbus im Kino. müssen wir auch sagen, 4000 Zuschauer, das ist ziemlich viel für heute.
Weltspiegel und UCI, oder?
In einem Monat. Ja. Das ist sehr viel, auch für damalige Verhältnisse schon gewesen. Mhm. Na, guck mal, war, glaube ich, zweiter Platz der Blockbuster in dem Jahr oder so. Also es kam gut an und es war ein tolles, tolles Gefühl, mit so vielen Beteiligten diese Magie dann auch zu erleben. Mhm.
Du hast ja bei Holger und Hanna nur in Anführungsstrichen produziert. War das mal entspannt für dich dann, mal das Zepter so ein bisschen aus der Hand zu geben, was die Regie angeht?
Nee, gar nicht.
Oder hat es dir jedes Mal in den Fingern gejuckt, dass du gesagt hast, okay, lass mal bitte so oder so? Und
also ich habe natürlich ein Riesenvertrauen an Matthias Heiner und an Clemens und an Maja Bock gehabt. Aber es hat mich tatsächlich dann auf eine gewisse Sicht nicht geärgert, aber so, ich hatte dann selber wieder Lust, auch zu inszenieren, weil das ist eigentlich meins. Ich mache die Produktion oft mit, so, weil das bedingt sich auch so ein bisschen, die Entscheidung, was dann eben du produzierst, bedingt auch so ein bisschen den Inhalt des Films und so weiter. Also gibt da so ein paar Zusammenhänge und dann mal lieber schnell selber anzurufen, ist einfacher, als vielleicht das irgendjemand zu organisieren, der das so macht, aber das muss ich auch lernen, sagen wir es mal so. Aber es war schon so, dass ich dann da plötzlich mal vom Set dann geschickt wurde, gar nicht aus Böswilligkeit, aber was soll der Produzent da am Set? Und ich saß dann da und habe dann Komparsen organisiert oder irgendwie die nächsten Zeitpläne geschrieben oder. Und dachte, ach schade, eigentlich mein größter Momentum ist wirklich, und das sage ich auch so, ist dieser Moment am Set, wenn dann endlich alles zusammenläuft und die Magie entsteht. Und das andere ist nur Vorarbeit, die man dann macht, weil man da hinkommen will.
Ja. Das frage ich mich halt auch immer, ne? Wenn du jetzt so einen großen Kinofilm siehst, dann siehst du da Executive Producer, Co-Executive und dann nochmal was produzieren die da alle? Also wer ist für was zuständig? Und was?
Also Executive ist, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, nur diejenigen, die Geld reingeben. Mhm. Oder die irgendwie irgendjemand angeschubst haben.
Und die haben mit der Organisation und mit dem Film eigentlich fast gar nichts zu tun, außer dass er halt als Geldgeber im...
Genau.
Okay.
Executive.
Ja. Bist du ein Kontrollfreak?
Da wird gelacht. Ich bin ein großer Chaot seit immer und habe dadurch gelernt, sehr viel zu planen. Und könnte dann dadurch auch ein Kontrollfreak sein, aber bin eigentlich auch. Ich lasse Leute auch sehr gerne ins kalte Wasser. Fein. Bin ich ein Kontrollfreak? Ich habe schon eine Vorstellung von Dingen auf jeden Fall, ja. Das ist eine sehr gute Frage.
Also ich persönlich weiß bei meiner Arbeit, ich habe eine Vorstellung vorher und am Ende muss es dann so aussehen. So, und wenn es dann irgendwie nicht so wird, ne, dann innerlich habe ich dann so einen extremen Konflikt und so einen Kampf. Manchmal nicht immer. Wo ich dann aber auch merke, es ist gerade nicht genau das, was ich mir vorstelle. Und dann entweder lösche ich und fange nochmal von vorne an. Oder ich akzeptiere es irgendwie, aber da bin ich nicht glücklich damit. So, das ist meine Art so ein bisschen von Kontrollfreak, zumindest in meiner Arbeit.
Also es ist mal hin und her. Also klar, wenn ich eine schauspielende Person irgendwie da in der Szene inszeniere und die gibt mir ganz viel, dann lasse ich die natürlich laufen, auch wenn meine Vorstellung am Anfang eine andere war. Also, aber so in manchen Momenten, gerade auch was so Grafik geht und so, da bin ich schon ein bisschen kontrollfreakig, aber versuche mich davon jetzt auch zu lösen. So, weil der Film ist auch Teamarbeit und das muss man einfach sagen. Und man schafft auch mehr, wenn man wirklich im Kollektiv arbeitet.
Das ist ein sehr guter Satz. Das mag ich nämlich auch. Und das ist manchmal hier in Forst ein bisschen schwierig, ein Team oder ein Kollektiv zu finden. Also gerade was die Kreativbranche angeht. Das war die letzten Jahre ein bisschen eine Einbahnstraße, sage ich mal so. Lass uns mal bitte über, wie hast du gesagt, oder wie spricht man es aus, Serska Utopia sprechen?
Serska Utopia.
Serska Utopia. Ich hatte das ja schon so ein bisschen verfolgt, ne? Als wir letztes Jahr das Erstgespräch hatten, wo du im Rosenflair warst. Da habe ich ja das erste Mal so schon mal reingespült worden bei mir in die Timeline, aber jetzt noch nicht, war jetzt noch nicht genau im Game drin, was du so machst. Und dann kam ich so langsam darauf auf das Projekt. Und ich habe den ersten Teil gesehen und dachte mir so, hä? Also am Anfang, als ich es gesehen habe, es war schon erstmal ein bisschen weird. Und dann denke ich mir so, aber ich mache ja selber manchmal weird Sachen und man muss sich erstmal drauf einlassen. Und ich habe mich drauf eingelassen. Klar, ich spreche kein Sorbisch, ne? deswegen viel Untertitel lesen und das schreckt ja manche Leute erstmal ab. Aber wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, dann ist das schon ganz cool. Wie ist das Ganze entstanden? Zumindest, also jetzt mal erstmal der erste Teil.
Ich kann es dir vom Ende her erläutern. Es gibt den sorbischen Kinofilm noch nicht. Es gibt natürlich einen sorbischen Kinodokumentarfilm von David Lemke, aber es gibt keinen sorbischen Spielfilm. Und da wollen wir eigentlich hin. Und dann war unsere Überlegung oder meine Überlegung, erstmal Musikvideos zu machen, sorbische Musikvideos, jetzt hier diese sorbische Sendung und irgendwann dahin zu kommen, sich diese ganzen Strukturen, von denen du auch redest, wenn die fehlen, kannst du ja nicht sofort auch mit einem relativ überschaubaren Budget gleich den großen Kinofilm machen. Und da hinzukommen, auch die Erfahrungswerte aufzubauen, wie ist das mit dem Sorbischen überhaupt? Also das sind ganz andere Grundsätze vorhanden, gerade auch da mit der Sprache zu arbeiten, die ich ja selber auch nicht beherrsche. Muss man ja auch sagen, ich habe sorbische Wurzeln, Schisko heißt Zapfen oder Cousin, je nachdem, man streitet sich noch. Aber
je nachdem, wie man fragt, okay.
Ist da die Überlegung dann im Wuschitzer Filmnetzwerk entstanden, da kam der Redakteur vom RBB, der das Wuschitzer Magazin betreut. Das ist das halbstündige Format, die ist im Monat im RBB, was einmal so 30 Minuten lang über die Themen der Sorbinnen unterhält. Und da gibt es aber 4 Sendungen im Jahr, die halbstündiges Thema aufgreifen dürfen. Und da bin ich gleich rein und habe gesagt, dann lass uns doch dort endlich mal Fiction machen. Und dann haben wir in einem Brainstorming-Prozess über mehrere Treffen mit MitgliederInnen dieses Netzwerkes gebrainstormt, was passt in diese Sendung. Und da gab es dann Collage und es muss utopisch und da kam dann auch der Name daraus, dass es um was Progressives geht. Weil es gibt natürlich auch immer diesen eher konservativen, sag ich mal, traditionellen Blick und wir wollten genau den anderen Weg gehen und auch sagen, man sagt immer so, Kunst stellt Fragen, Design beantwortet sie. Also ein Design, ein Plakat muss auf einen Termin hinweisen oder muss ein Call to Action haben und die Kunst, da stehst du davor und musst und solltest im besten Fall angeregt sein, eher in dieser Fragestellung zu sein, was gibt mir der Künstler? Einige kommen damit nicht klar, ist das Kunst, kann das weg? Ich finde das spannend und natürlich gibt es journalistische Formate, die erklären dir, das ist das und das. Ich sag dann, oder beziehungsweise man sagt dann so schön, oder was heißt so schön, das versendet sich. Also es guckt man sich einmal an und dann wird man sich wahrscheinlich nie wieder mehr daran erinnern und wir wollten etwas machen, was bewusst auch gar nicht so schnell aus dem Kopf geht.
Definitiv. Also
so, ja, es wird irgendwas mit einem machen oder man wird vielleicht auch sagen, das gefällt mir ja nicht. Und das ist eben so in der Kunst, die wir zum Glück machen dürfen, was das betrifft. Das ist ja auch ein Weg, den man hätte jetzt nicht so erwartet im sorbischen Bereich, weil es schon eher auch bei uns im Netzwerk eher so die dokumentarischen rückblickende Projekte sind, die eher zurückschauen, was jüngere Vergangenheit oder ältere Vergangenheit der Sorbinnen ausmacht. Und wir wollten mal in die Zukunft gehen. Mhm. Und natürlich nutzen wir und beschäftigen wir uns mit neuen Technologien und haben da Bock drauf gehabt, mal so mit CGI, Computer Generated Images oder auch 3D-Scan zu arbeiten. Mhm. Jetzt in der zweiten Folge ja sogar mit KI. Und das wird jetzt genial. Also wir können Sachen ins Drehbuch schreiben, die wir vorher hätten uns nie erträumen lassen können.
Da komme ich jetzt drauf, ne? Also wie gesagt, bei Teil 1 war es ja wirklich so, na, du hast ja dann irgendwann die Zusammenschnitte gehabt aus den verschiedenen Sendungen, ne? Also genau, und diese Sportsendung, dann hast du wieder dieses ich nenne es mal, ach Gott, wie soll ich das beschreiben? Wie gesagt, ich hab nicht viel verstanden, aber das war so Astrologie.
Ja? Astro-TV.
Astro-TV und Astro-TV, dann hast du wieder Schnitt Sport, dann hast du wieder irgendein Musikvideo, dann hast du wieder. Und ich saß dann davor und denke mir so, hä? Und irgendwie dann hintenrum, nachdem dann der 20. oder 30. Schnitt kam, ne, ich sag mal so, man soll ja einen Gag nicht lange so lange reiten, bis er tot ist, aber irgendwann wird der Gag wieder lustig. Und in dem Fall war es so, dass der Gag wieder lustig wurde.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, was war das gerade? Aber irgendwie war es gut. Ich saß dann erstmal da, habe erstmal auf ein schwarzes Bild geguckt und dachte mir so, ha, okay. Mhm. Und war ich auf der Seite und habe mir Teil 2 angeguckt. Also ich habe beide Teile untereinander.
Nur um das vielleicht kurz für die Zuhörer einzuordnen. Ja. Es gibt ja sonst immer, man sagt mal, multithematische Sendung, also eine Moderation mit Beitrag, Beitrag, Beitrag.
Ja.
Und wir haben es ausgetauscht mit Rahmenhandlung und 3 Kurzfilme, die von NetzwerkmitgliederInnen gekommen sind. Also die sozusagen thematisch oder ohne Thema quasi damals eingereicht einfach wurden und die wurden eigenständig hergestellt und dann da eingeflochten. Und darin kam dann diese Mainstream-Trash-TV-sorbische Fernsehsendung raus.
Das war schon kurz so ein bisschen auf Drogen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe ja Schnitt. Und dann wieder Sport, wieder Astro, wieder Sport, Musikvideo.
Okay. Es ist schon spannend. Also ja, ist dann auch bei der Abnahme in der Redaktion, ja, da wurde dann auch gut diskutiert, darf man sowas? Und die Presse hat geschrieben, darf dieses Experiment passieren? Und ich finde, ja.
Ja, natürlich.
So, weil, ja.
Ja. Wie gesagt, alles gut, ich verstehe es. Also, wie gesagt, ich gucke Filme ja auch anders, ne? Ich gucke auf Medien auch ein bisschen anders. Ich bin jetzt auch nicht Fan von allem, ne? Also Trash-TV ist so zum Beispiel, also komplett Trash-TV, was man so auf den Mainstream-Kanälen, da bin ich voll raus. Also ich weiß nicht, wie man, aber gut, das ist jedem so seins. Dann habe ich Teil 2 geguckt. Und ich habe die erste Szene gesehen und dachte mir so, boah, ist was ganz anderes. Also die erste Szene, wo die ältere Dame an ihrem Schuppen, Küche, was auch immer sitzt, das Licht. Also muss ich wirklich sagen, das sah das im Vergleich, naja, ich gucke Filme ja auch anders, ne? Im Vergleich zum ersten Film dachte ich so, boah, das ist erwachsen. Das ist Kinostyle. Das ist jetzt wirklich gerade schon Cinema.
Clemens, hör zu.
Okay. Also, wie gesagt, im ersten Teil, ne, da hast du halt die drei Aliens, die
Androiden.
Oder Androiden.
Nennen sie Future Sorbs.
Ja.
Und um das auch gleich abzuholen, es war so gedacht, wie würde man sich in den 60er Jahren die sorbische Zukunft vorstellen? Also es hat diesen Vintage durch das Anamorphe, da gehen wir jetzt schon wieder ins Detail, aber das Anamorphe und Standkamera. Also alles mit Stativ gedreht.
Ja.
So, haben es nicht bewegt und wir haben es ein bisschen so versucht, auch mit diesem Kostümbild und so weiter so hinzubekommen, wie man sich eventuell in den 60er Jahren so ein bisschen Starship? Enterprise.
Star Trek
und so. Also damals, wie diese Sendung so waren, war so der Ansatz. Ja.
Okay.
Und jetzt haben wir natürlich einen anderen Ansatz.
Ja. Genau. Und da hat man ja auch wirklich die Story. Also in den ersten, weiß nicht, 30, 40 Sekunden hast du schon gemerkt, okay, wo geht die Story hin? Oder wo geht der Ansatz hin? Und diese Geschichten, ne, trotz Untertitel, auch dieses Düstere in der Stimme, also so leicht Düsteres, das hat mich komplett sofort abgeholt, muss ich wirklich sagen. Und dann, wie die beiden dann durch die Wälder laufen und dann da die einzelnen Geschichten erleben. Und ich muss auch sagen, die Mittagsfrau, nennt man das so, ne? Die Mittagsfrau, da habe ich so ein paar Blair Witch-Vibes gehabt, Kurfs. Muss ich ehrlich sagen, das war stark. Das war wirklich stark. Also Teil 2 hat mich richtig abgeholt. Persönlich. Und dann habe ich halt gesehen oder gemerkt, dass ihr sehr viel KI mit eingebaut habt. Sehr viele KI-Elemente. Die einen sagen, KI ist der Tod der Kreativität. Die anderen sagen, das ist das tollste seit geschnitten Brot, weil man jetzt halt Sachen umsetzen kann. Wie ist denn dein Ansatz dazu als Filmemacher?
Ich bin aufgeschlossen und das war ja schon immer. Und wenn du rückblickend auf all die Erkenntnisse und neuen technologischen Fortschritte rückblickst. Also es gab damals einen großen Aufschrei beim Tonfilm. Mhm. Als die ganzen Stummfilmschaffenden sind auf die Straße gegangen und gesagt, der Tonfilm, der macht uns alle kaputt. Dann kam es irgendwann den Farbfilm. Da haben dann die Schwarz-Weiß-Filmer sich aufgeregt. Dann kam irgendwann das CGI und dann waren die Leute verflacht. Dann kam das und das dazu. Oder auch die Leute haben sich geärgert früher, dass es ein Ansteuerboot gibt. Also diesen technologischen Fortschritt, den du an der Stelle nicht mehr aufhalten kannst, und das wirst du nicht tun können, kannst du jetzt in der letzten Phase noch versuchen an diesem Zipfelchen oder du machst eine Entscheidung, so wie Nolan das zum Beispiel macht, der sagt, ich drehe nicht digital, ich drehe analog. Ja. Also findest deinen Weg und stehst dann dazu, dann ist es vollkommen in Ordnung. Für uns ist es aber unbedingt so eine riesen Chance, die ich jetzt nicht vermissen will. Also ich will sie nicht mehr vermissen. Ich nutze ChatGPT seit Anfang, als es rauskam. Es ist ein sehr guter Recherche. Moment, und die KI-Bilder schaffen, Hollywood in die Hose zu holen. Also wir können damit Bilder schaffen, die zukünftig etwas machen können hier in der Region. Wir müssen jetzt quasi nicht mehr überall in Hollywood fahren und Millionen von Geldern ausgeben. Der andere Sache ist natürlich die Beteiligung der KünstlerInnen oder der Werke, die dort genutzt werden. Und das ist natürlich eine rechtliche Sache, wo die Politik, glaube ich, oder generell die Gesetzeslage schnell hinterher sein muss, um auch diese Quellenangaben und die Leute, die da angegeben sind, anteilig zu entlohnen.
Weil also die KI-Szenen, die habt ihr nicht selbst entwickelt? Die habt ihr selbst entwickelt?
I'm the KI Operator, wie es heißt.
Okay.
KI Operator. Also wir haben.
Da gibt es schon eine eigene Berufsbezeichnung dafür, okay?
Ja, KI Operator.
Okay.
Also vielleicht werde ich den bald auch ausbilden. Also
okay.
Ich arbeite mich da gerade mit einem Kollegen intensiv ein und wir haben zum Beispiel als Beispiel, wir haben in der ersten Folge so einen ehemaligen sorbischen Vergnügungspark dargestellt. Da haben wir 5 Monate dran gearbeitet für 20 Sekunden. Ja, das ist
krass.
Unsere Technik und wir sind jetzt auch nicht komplett gut ausgestattet so. Also man müsste echt auch noch, was gute, schnelle PC-Technik betrifft, hat so lange gedauert und jetzt habe ich da so eine Szene, also ich kann jetzt zum Beispiel ein Bild von diesem Vergnügungspark in die KI laden und der gibt mir den Vergnügungspark so aus, wie er jetzt, wie er in seinen Hochzeiten aussehen würde, in realistisch. Und ich kann kurze Sequenzen, zum Beispiel gibt es eine Sequenz in SU2, also das Herzgut Pier 2, wo der Spreewald brennt. Innerhalb von 10 Sekunden, was mich sonst 10, 20.000 Euro gekostet hätte, mit Absperren und Feuerwehr anrufen und überhaupt mal so einen Kanan abbrennen und bla bla bla, mache ich da innerhalb von 10 Sekunden. Und das finde ich.
Und das im ersten Moment, also ich sehe es ja, ne, ob es KI ist oder nicht. Also noch sehe ich es. Ne? Es kommt wahrscheinlich die Zeit, wo ich.
Das sieht man auch, das ist auch okay. Für so ein Format.
Genau,
ist ja okay.
Ich finde es auch voll okay, aber du bringst halt auch genau das rüber, was dieser ganze Vibe vom Film hat. Na, also dieses düstere, so da brennt ein Haus im Spreewald und denkst du so, ist das jetzt wirklich im Spreewald? Als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, war ich so, hä, was haben die gemacht? Und dann habe ich nochmal genau hingeguckt und dachte mir so, ja, okay, alles klar, verstehe. Mit welchem Programm macht ihr das? Beziehungsweise mit welcher Plattform?
Also, nein, das Leonardo AI.
Okay.
Ist ziemlich gut, was das betrifft.
Hast du sowas schon mal getestet?
Noch nicht.
Okay.
Und dann haben wir es in Magnific hochskaliert und dann nochmal runter skaliert wieder und dann in OneWay ML, genau, animieren lassen. Genau, und na klar, also wie soll ich sagen, mit jedem Monat kommt ein neues KI-Tool raus, so, was soll auch hinterher sein, und jedem neuen KI-Tool gibt es mehr Möglichkeiten, auf die wir natürlich händeringend warten, weil wir ich würde eigentlich viel, viel mehr schon zeigen wollen in dieser sorbischen Welt. Und wir haben ja eben genau jetzt die Möglichkeit, mal das Sorbische aus einer ganz, ganz anderen Seite, aus einer bunten, vielfältigen Sicht erklären zu können und zeigen zu können, wo sonst ja immer eher auf die sorbische Kultur so dieser Blick von dem ewig eiermalenden Völkchen oder Tensiv-Völkchen-Blick da ist. So die Leute mit ihren Trachten auf den Dörfern. Und das ist aber nicht die Lebensrealität der, sag ich mal, jüngeren, moderneren Generation. Es gibt da neue Einflüsse von Feminismus und Kunst und Kultur, die jetzt auch das Sorbische und überhaupt diese, ich will nicht sagen Identität, aber eben diesen kleinen subkulturellen Aspekt des Sorbischen. Für mich ist es eher eine Subkultur tatsächlich. Also ich nenne es, will jetzt nicht mal so Begriffe wie Volk oder so nennen, sondern es ist eine Art von Kultur, eine Subkultur hier in der Region, die ich für mich ganz wichtig erachte. Und auch ja damit aufgewachsen bin natürlich und die jetzt aber die Chance hat, durch neue Technologien auch diesen Momentum als Rückenwind zu nehmen, um Bilderwelten zu schaffen, die das Ganze auch so ein bisschen aus diesem ausgestorbenen Momentum rausholt. Also das, was wir eigentlich ja witzigerweise sarkastisch, wenn man so fast will, im ersten Teil erklären. Nicht sarkastisch, aber so einfach Gedankengänge aufmachen, was wäre, wenn etwas passiert. Ja, und die Technologie, um darauf zurückzukommen mit KI, die wird uns die nächsten Jahren, wird die mit voller Breitseite kommen. Mhm. Und wer da jetzt nicht hinterher ist, und wir müssen, du kennst es ja auch, immer mit den Medien hinterher sein. Also, wer noch mit der großen Schulterkamera dreht und da noch in HD mit 720 mal 576 Pixeln oder so weiter, der kommt halt da nicht mehr daher. Und,
nee.
So, da heißt es dann 8K in, weiß ich nicht, 500 Mbit pro Sekunde, bla bla bla. Jetzt schon irgendwie so ein bisschen nerd zu sein. Also es.
Also wir hatten gestern erst eine Diskussion, braucht man jetzt 8K oder braucht man.
Und ich sag dir, wie geil das ist. Also ich bin ja so in frohen Mutes, auch was das Projekt in Force betrifft, weil da gibt es ja Tendenzen auch von euch und eurer Inspiration, wo ich sage, Wahnsinn. Also Wahnsinn, was da jetzt kommt. Also allein das Beispiel, dass wir ein, man nennt es virtuelle Erweiterung, Set-Erweiterung. Wir können mit einem Klick, jetzt wo man früher irgendwie einen Photoshop-Artist auch für teuer Geld hinzukaufen musste, nimmst du jetzt, sagen wir mal, triste Situation irgendwie mit Schauspielern, die laufen ja irgendwie im Forst vorbei und links nimmst du den kompletten modernen Teil raus und du transportierst das in ein anderes Jahrhundert oder auch in die Zukunft. Und das können wir, darüber können wir jetzt denken. Also wir können das ins Tribo schreiben. Also jetzt auch heute in den Prozess, den wir jetzt so mit den Bürgern starten, deinem Nutzer übrigens auch KI-Tools.
Also es ist, ich sag mal so,
wird spannend.
Definitiv. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dann gerade so Midjourney, Bildgenerierung, dachte ich so, oh Gott, wir sind alle am Arsch. Wir sind alle wirklich komplett, also unsere Berufsgruppe, das war's. Dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und dachte mir so, ist irgendwie ganz cool. Hat irgendwie Spaß. Jetzt bin ich relativ gut drin und ich muss ehrlich sagen, also Midjourney ist ein perfektes Tool, um meine Arbeit zu erweitern.
Ja.
Das ist ja bei euch genauso.
Ja.
Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, es kann aber auch gefährlich werden. Also gerade was Voice AIs angeht,
ja.
Synchronsprecher, ich habe mich mit einem Synchronsprecher unterhalten. Er meinte, also die Aufträge bei uns, Textern und Synchronsprecher sind um 90% zurückgegangen.
Ja. Ja.
Was wirklich gefährlich ist. Und Deutschland ist halt nun mal, also die Königsklasse von uns ist halt Synchronsprache, muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, wir haben weltweit die besten Synchronsprecher.
Ja, ja, die sind da.
Aber wenn die Stimmen einfach in der KI adaptiert werden können, naja, schade.
Das ist für diese Einzelschicksale tatsächlich sehr schade. So, ne? Und da hat ja, glaube ich, jeder ein Mitgefühl. Diese Prozesse sind aber schon, wenn er so in die Vergangenheit kommt, immer aufgetreten. Ja. Also es ist leider jetzt, wie soll ich will jetzt sagen, schade um diesen Synchronsprecher. Du kannst es noch nicht mehr aufhalten. Also du kannst diesen technologischen Weg, wie soll ich das sagen, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst, ne?
So.
Also wir stehen, also ich sehe es so, wir stehen vor unserer industriellen Revolution.
Übrigens, gerade im Kamera-Department, ne, habe ich jetzt auch von einer Bekannten gehört, ist es so, dass da jetzt die Assistenzjobs wegfallen, weil die Kameras so klein sind. Wo du früher 3, 4 noch Assistentinnen brauchtest, die dann irgendwie da noch, ne, gerickt haben und das, diesen riesen Apparat aufgebaut haben, fallen diese Jobs jetzt auch weg. Auch dort gibt es ziemliche Ausstellungen, was das betrifft. Und deswegen sollte es eigentlich irgendwie so ein Modell geben, dass man jetzt sagt, stopp, es gibt diese neuen Technologien, wie viele Arbeitsplätze wären das und die überführst du in das bedingungslose Grundeinkommen. Also ist eine Rechnung, da müsste man jetzt noch natürlich weiterdenken. Aber auch um mal zu sagen, warte mal, wenn wir jetzt so Roboter und die ganzen Technologien haben, ist das ja eigentlich eine Chance, wenn wir den Wert X dafür definieren, wie viele Leute dafür nicht mehr arbeiten können, zu sagen, Arbeit hat nicht mehr diesen riesigen personifizierten Stellenwert, sondern wir, die großen Tech-Unternehmen werden bitte an das soziale System angeführt und müssen das Geld so reinführen, dass peu à peu Menschen in bedingungslosen Grundeinkommen leben können. Ja. Das wäre eigentlich jetzt der Break. Also der
soziale Aspekt.
Der sozialtechnologische Fortschritt kann dadurch auch dann die Chance sein, dass wenn am Endeffekt wirklich Maschinen alle unsere Arbeit übernehmen, dass wir dann nicht mehr genötigt sind, in Anführungsstrichen Arbeit zu übernehmen, sondern eigentlich wieder dahin gehen, wo es ja gerade dringend gebraucht wird, im Care-Bereich, in der Pflegebereich, in den sozialen Bereichen, auch psychologischen Bereichen, dass die Leute wieder ein bisschen aus sich herauskommen und auch mal wieder wissen, wie man kommuniziert, so, ohne jetzt dazu weit zu gehen.
Ja.
Dass man sagt, Punkt, da gibt es jetzt eine Technologie, so viele Leute tendenziell fallen weg. Lasst uns gucken, dass diese Technologien daran beteiligt sind, dass da weniger Menschen arbeiten müssen und sich um die Sachen kümmern können, die jetzt eigentlich auch wichtig sind.
Sehr ambitioniert auf jeden Fall.
Sehr ambitioniert.
Also
Task-Utopie, utopische Vorstellungen. Ja, klar, das müssen dann natürlich andere entscheiden, so, aber das kann ja die Kunst dann auch mal vordenken, das heißt Sci-Fi, wir machen ja jetzt auch Sci-Fi, wenn man so mit Zerskotopia und so diese Überlegungen stellen wir natürlich auch an.
Ja,
und könnten jetzt sogar in einem Force-Projekt vielleicht zur Sprache kommen.
Ich bin gespannt.
Ja.
Aber da kommen wir gleich zu. Kannst du schon irgendwas, irgendwie so eine kleine Aussicht geben, worum es im dritten Teil geben wird?
Ha, da bist du jetzt gerade ganz, ganz frisch. Also
gibt's einen groben Plot dafür?
Ja, warte, ja.
Okay, du musst.
Ja, es ist noch nicht, wie sagt man, gelegte Eier. Es ist noch nicht gelegte Eier. Nachdem wir in der Zukunft waren und im zweiten Teil der Vergangenheit, überlegen wir jetzt ganz stark, im Jetzt eine Geschichte zu erzählen, im Drama. Mehr werde ich nicht erzählen.
Okay, gut.
Ja, aber wieder mit der Prämisse, was wäre, wenn?
Okay.
Also so ein bisschen wie Black Mirror.
Oh.
Also ohne sie zu böse zu werden.
Aber oh, Black Mirror, Alter. Also da machst du jetzt ein Fenster bei mir auf.
Das ist jetzt natürlich im negativen Sinne, aber ne, was wäre, wenn Fragen zu stellen und philosophisch zu sein. Und das ist super spannend, bei Genre ist ja in Deutschland im Fernsehen so auch noch nicht so krass, außer jetzt bei den Streamern. Und da haben wir natürlich mit dem, was ich sagte, Sorbisch ist auch ein Genre an sich. Super spannendes Feld, jetzt ein eigenes Format und eine eigene Sprache zu entwickeln. Und wir haben eigentlich mit Clemens Lust, diese Reise mal zu gehen, das mal im Jetzt anzusiedeln, mit diesen fantastischen Elementen und auch langsam mal mehr zu erzählen, was diese Rahmenhandlung bedeutet. Und was man auch sagen kann oder muss, sind, dass die Kurzfilme jetzt rausfallen und nur die Rahmenhandlung halb Teil der Geschichte wird.
Oh, ich fand das ganz charmant an den Kurzfilmen. Also die Geschichte mit dem Baum, das Gezeichnete, oh, Wahnsinn. Also wirklich, da hab ich dann auch gemerkt, ne, das passiert mir auch nicht oft, dass ich dann irgendwann immer näher an den Rechner rangehe. Ne? Ich habe dann schon fast so am Monitor gesessen. Also, das hat einen reingezogen. Ne? Ich mag auch, ich weiß nicht, Harry Potter, sagt ihr was? Gehe ich davon aus. Du wirst ja, du hast die Filme gesehen.
Alle Filme, da alle ist, Bücher gelesen.
Okay.
Gesuchtet.
Ja, ne, perfekt. Da ist ja diese eine Szene mit den Heiligtümern des Todes.
Ja.
Die vom Real ins Gezeichnete reingeht.
Richtig.
Ich liebe das. Da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ne? Wenn es vom Real, dann kommt diese Feder, fällt ins Wasser und plötzlich alles gezeichnet. Also das ist genau meins. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert.
Das ist der Scherenschnitt. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch sogar ein bisschen inspiriert in dieser Harry Potter-Szene von dem Scherenschnitt, der ja so ein bisschen Teil der sorbischen Formsprache ist. Es gibt ganz viele sorbische Kurzanimationsfilme im Scherenschnitt. Wenn du so, ne, mit so, weißt du, ausgeschnittene Figuren, die so nur schwarz sind und dann Bild für Bild bewegt werden. Und so ist ja dieser Animationsfilm auch entstanden.
Ach, das waren wirklich alles Scherschnitte und ich habe Bild für Bild gemacht oder ist das auch
die Bewegungen der Figuren Zeichnung sind und von einem quasi Greenscreen von oben abfotografiert, Bild für Bild gelegt.
Oh, das ist richtig
auch. Und der Hintergrund ist digital, ja, das war.
Das ist ja wirklich richtig
auch. Pionierarbeit.
Ja.
Gerade um mal wieder. Oder sag ich mal, diesen Weg zu bestreiten, dass es auch einen anderen Blick geben kann, ne? Und wieder. Aber es freut mich ja, gebe ich ja.
Ich mag da die Genre-Mix, das mag ich sehr.
Dem werden wir auch beibehalten. Also es wird jetzt natürlich alles eins und wir wollen auch im Kollektiv weiter diese Projekte durchziehen, auch im Netzwerk. Aber es gibt auch den Wunsch, dass es jetzt eine zusammenhängende Geschichte wird.
Und der Auftrag kommt vom RBB, dass sie sagen, okay, wir mach das bitte nochmal, ja. Das kam gut an. Oder sagst du selber, ich habe da einfach Bock drauf, das jetzt weiterzugehen?
Nee, der Impuls kam auch tatsächlich von der Redaktion. Mhm. Den musste ich auch erstmal durchdenken, was das bedeutet. Aber ist gleichzeitig eine Chance, daraus so ein eigenständiges Format zu entwickeln. Das ist auch nicht autark, aber dass es eine Kraft entwickeln kann. Dass man sich diese halbe Stunde wirklich zusammenhängend anschaut.
Mhm. So. Genau. Der zweite Teil reißt dann auf jeden Fall mit. Also der erste auch, wenn man sich drauf einlässt. Ne? Muss man
essen. Ist auch übrigens interessant, um das noch abzuschließen, wie unterschiedlich die wahrgenommen werden. Also wie die Kritiken auseinandergehen sozusagen. Die einen dieses Experimentelle total lieben und dann jetzt eher das Klassische nicht so und dann umgedreht. Die anderen, die auch gar nichts mit diesen Experimenten anfangen konnten. Mhm. Ja. Spannender Prozess.
Da ist für jeden was dabei.
Ja.
Lass uns mal zu einer größeren Sache kommen, die du in letzter Zeit gemacht hast. Ein Feuerwerk für die Kleinstadt. Wie kam es denn dazu? Bist du irgendwann in den Sperrmarkt gegangen und hast gesagt, ey, wie hätte ich Bock, hier was zu machen?
Ja, tatsächlich. Meine Ex-Freundin ist eingezogen, aber eine sehr, sehr gute Bekannte jetzt immer noch. Und die hat eben dort ihren Mann kennengelernt und die waren dann spazieren mit dem frisch geborenen Kind und sind da im Kinderwagen langgelaufen und dann kam die Sonne so schön reingeschallend und dann sind wir da durch diesen Altmarkt gegend gelaufen und ich dachte, warum gibt es denn hier eigentlich noch keinen Film? Warum ist denn hier, in Anführungsstrichen, warum entstehen hier keine Filme? Und dann war das der Ursprung für Lusatia Film und für dieses Projekt. Und dachte ich, na gut, dann lass uns doch was hier direkt für diesen Ort entwickeln und fragen. Und dann haben wir da Sophie Riedl, oder sie hat dann 2 Wochen lang in der Urlaubszeit ganz viele SprembergerInnen gefragt und ausgefragt und recherchiert und hat quasi Essenzen davon, haben wir immer wieder besprochen über einen längeren Prozess, was könnte spannend sein und haben so das Projekt für diesen Ort entwickelt und uns jetzt auch gesagt, das ist eigentlich spannend, das so zu machen.
Nee.
Und so kam's.
Okay. Und also ihr habt mit vielen Leuten gesprochen. Habt ihr von vornherein schon eine Idee gehabt, um was es gehen wird oder hat sich der Film an sich aus den Gesprächen entwickelt?
Aus den Gesprächen.
Okay.
Wir haben eingeladen, ähnlich wie hier in Forst, zu einem Rundgang und zu einem Auftaktgespräch. Hm. Und wir haben uns an diesem Tag eigentlich alle Motive, die dann später im Film zu sehen sind, gezeigt. Also die sind mit uns da zu diesem Hotel, wo dann die Goldene Hochzeit stattfindet, dann ist hier eine Goldene Hochzeit oder Die haben uns zur Spree geführt, wo dann Drachenboot-Rennszenen gedreht wurden.
Ja.
Und erzählt jetzt hier, Spremberg steht für diese Drachenboot-Rennszene. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal umsetzen werde, ne? Und so habe ich mich darauf eingelassen und fand es super spannend, diesen Prozess zu gehen. Was sind die Essenzen dieser Menschen, die dort wohnen? Und dann wurden uns so 5 Themenschwerpunkte beschrieben, wo wir am Anfang noch dachten, wir entscheiden uns für eine. Und haben gemerkt, die hängen irgendwie miteinander, die passen ganz gut zusammen. Und dann ist es diese übergreifende Generationsgeschichte geworden. Ja? Mit der Grundgeschichte Jugend oder Kids, die nicht wissen, wohin mit sich, weil der Bus eben nicht fährt oder gehen und bleiben, so im Alter mit 18 bis 20. Die Frage zwischen Familie und Karriere, die junge Mütter vielleicht oder junge Frauen auch sich stellen, eben dann wurde uns gespiegelt, ja, so ein Affentheater macht man unbedingt über was über die Stadtverordnetenversammlung. Ich habe es als groteske umgesetzt, ja, polarisiert bei den einen. Es ist eigentlich ein Kunstgriff, wird von einen nicht verstanden, von den anderen schon, aber
ja,
es
auch viele, wenn man einen Spiegel vorgehalten kriegt, ja.
Da wurde ein Spiegel vorgehalten, ja, ist sehr über, das darf man ja auch sagen, sehr überdreht und sehr überspitzt dargestellt. Da kommt zu einer Ausatmen eine Stadtverordnetenversammlung, weil die sich besaufen. Genau, es ist ja auch eine Komödie.
Und dann können wir das so eins zu eins nachher adaptieren. Also von daher.
Ja, also ich will da ja niemals gerade das Engagement von Stadtverordneten diskreditieren, sondern das war eben eine Groteske und eigentlich im Überbau geht es um das Thema auch mal einzusprechen, weil das haben wir auch so noch nie gesagt. Geht es gerade in dem Fall eigentlich um das professionelle Mobbing in der Politik. Also dass Menschen da eben, ohne das zu merken, über so Mobbing-Momentum eigentlich über andere herfallen. Und das wird gar nicht so wahrgenommen, aber eigentlich empfinde ich das manchmal so, dass es gar nicht um die Themen an sich geht, sondern vieles nur dann, der hat das und der hat das und der hat das gesagt und der hat das Differenz und das kann nicht sein. Und das ist eigentlich sehr schade. Und das haben wir so an diesem Überbau mit unterbewusst in einer Art Groteske, die ja sehr überspitzt alles dargestellt. Und dann im letzten Kapitel geht es um eine goldene Hochzeit, wo ein Geheimnis ans Tageslicht kommt. Und das, wie es im Film ist, natürlich zu kompliziert. Ja, es artet aus.
Okay. Wie lange geht der Film? Also
100 Minuten.
Glatt. Zufall oder war geplant?
Nö, oder warte mal, 98 Minuten eigentlich. 94 bis zum Abspann und nochmal 4 Minuten Abspann.
Okay, na dann.
Ja, und ich sag mal 100, weil es runder ist. Und weil man ja eh noch 2 Minuten dann automatisch im Kino bleibt, um drüber nachzudenken. Also,
nein.
Es sind 94 gut zusammengeschnittene Minuten von fast 1000 Text oder 1300 sogar eigentlich. Und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Material wir hatten. 90 Stunden Material.
Wahnsinn.
Ja.
Wie lange habt ihr gedreht?
30 Drehtage.
Über einen Zeitraum von?
Von fast 3 Monaten, weil wir hatten immer Drehblöcke.
Ja.
Ja, zum Beispiel Isa, die ja auch zusetzt, die hatten das natürlich in den Sommerferien die Zeit.
Ja.
Und da haben wir dann, weil alle anderen, die hatten Nahurlaub, wir hatten Nahurlaub, haben wir dann 7 Tage. Das komplett, das ist ja 5 Kapitel, a 20 Minuten, das jeweilige Kapitel in so immer so 7 Tagen durchgedreht. Manchmal haben wir nur 2-3 Tage für ein Kapitel gebraucht, zum Beispiel im 4. Fall, da improvisieren alle Spülen, ne? Und das da haben wir zum Beispiel, das meine ich mit diesen unterschiedlichen Formsprachen, da haben wir zum Beispiel ein Filmspiel draus gemacht. Die Schauspieler wussten in etwa, wo die Reise hingeht, dass es natürlich zum Stadtverordneten Treffen gibt, was irgendwann zumindest kompliziert wird, sagen wir mal so. Und dann haben wir den Spielenden kleine Zettelchen geschrieben mit Aufgaben und Aktionen, die so immer mal wieder machen sollen.
Mhm. Und keiner wusste vom anderen, was auf seinem Zettel steht?
Nein, die wussten in etwa, was. Das waren natürlich alle, alle wussten, wurden vorbereitet. Ja. Es wurde aber nicht vorbereitet, wo die Reise eigentlich hingeht.
Okay.
Also das Ende des Kapitels, da wussten die meisten in dem Moment nicht und reagieren dementsprechend auch authentisch echt. Müsst ihr euch angucken, den Film. Und das war super spannend, also da sehr unterschiedlich auch ranzugehen an diese einzelnen Szenen. Ja, und da haben wir nur 2,5 Drehtage gedreht.
Okay. Sehr interessant, definitiv. Also ich mag sowas ja auch, ne? Wenn man eigentlich gar nicht weiß, wo die Reise hingeht, ne? Und dann kommen dann immer noch so kleine Twists, wo man so denkt, ach, das ist spannend auf jeden Fall. Wo war Premiere?
Und in Spremberg.
Spremberg, zum Stadtfest oder wann habt ihr?
Nein, im Kino. Die größte Premiere, sagt Michael Appel, der aktuell noch Mitbetreiber von dem Kino, mit 300 Gästen. Also wir haben uns da wirklich auch alle Beteiligten eingeladen. So, wenn wir so ein bisschen Forst machen, dass alle, die uns unterstützen, eben dann auch nochmal zu so einer großen Premiere einladen und haben da in 3 Sälen gleichzeitig den Film mit 300 Leuten. auf die große Leinwände gebracht.
Okay, und dann hast du ja noch eine kleine Kinotour gemacht.
Genau, kleine Kinotour. Der lief ja da in Spremberg ziemlich gut. Also da waren ja fast alle Vorstellungen ausverkauft, so. Hm. Klar, Spremberg, Heimvorteil. Und lief dann jetzt ein paar weiteren Städten und wird jetzt aber, weil wir gründen auch gerade einen Verleih, oder haben schon gegründet.
Selbst?
Genau, wir haben jetzt einen Koordinator, Luke Hoffmann, der jetzt nur für die Verleihtätigkeiten zuständig ist und fleißig gerade Termine organisiert und abspricht, das eine sehr kleinteilige Arbeit ist tatsächlich. Mhm. Und der Film wird definitiv dieses Jahr noch ein, ich würde lügen, weil wir haben jetzt schon wieder acht neue Termine, neue Orte und wir arbeiten uns für die nächsten Monate auch im Hinblick auf den Forstfilm jetzt so eine Verleihstruktur.
Okay. Hast du jetzt schon einen genauen Termin? Weil ich konnte ja beim, das war damals am 11.9., konnte ich leider nicht dabei sein. Da hat es mich die Woche vorher schön erstmal ausgehebelt. Da dachte ich, na gut, okay, bleibe ich zu Hause. Nach Cottbus habe ich es tatsächlich nicht geschafft.
Was ist hier in der Nähe? Also wir haben jetzt am 2. Mai in einem schönen Schloss in Hornow. Das ist in der Nähe von Spremberg. Das ist ein tolles Schloss, ein toller Kulturort. In der Nähe auch von diesem Romi-Museum, also bei Klenolz dort, wird es eine Vorstellung geben. Sind dann in Rietschen, in Deligure, noch, ja, einige Termine, die gibt es auch auf der Internetseite. Kannst du mal dann zu sehen.
Okay. Gut.
Und vielleicht dann haben wir auch nochmal erforscht. Vorstellen.
Habt ihr jetzt nicht so? Nee, das habt ihr gestern gemacht, ne? Erdend.
Gestern hatten wir jetzt den Auftakt für das Forstprojekt, aber ja. Genau. Aber es gibt ja da auch Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und jederzeit ist ja diese Villa Digitalkultur mit dem Kinoraum Aria ausgestattet und man kann theoretisch den Film zeigen.
Okay, also da könnte man jetzt theoretisch in der Villa anrufen und sagen, wir würden uns gerne den Film angucken mit ein paar Mann.
Auf jeden Fall.
Okay.
Das auf jeden Fall.
Gut. Wir können ja nochmal irgendwie irgendwas nochmal verlinken. Ist das ja wahrscheinlich bei euch dann auch verlinkt.
Ja.
Davon aus. Okay. Das war Feuerwerk für die Kleinstadt. So, und jetzt hast du irgendwie nochmal Lust gehabt in einer anderen Kleinstadt in Forst.
Ja.
Auch nochmal so ein Projekt umzusetzen. Warum so? Also hast du, bist du eines Morgens aufgewacht, hast gedacht, okay, jetzt ist Forst dran, oder?
Das stand tatsächlich ja schon vor Feuerwerkfest.
Dass ihr in Forst was machen möchtet?
Ja.
Okay.
Ja, wir haben damals, also vor 2 Jahren, als wir uns gegründet haben, oder sozusagen mit einer Pressekonferenz quasi den Auftakt gefeiert haben, haben wir das schon gesagt, dass nach Spremberg Forst kommen wird. Also es war uns schon auch bewusst, dass wir so arbeiten werden und wollen.
Okay.
Und jetzt mit dem Projekt die Erfahrung nehmen für das nächste Projekt. Und bei dem ersten Projekt eben eher mit nur Recherche-Interviews in Anführungsstrichen jetzt eben einen anderen Weg gehen und das in Workshops entwickeln.
Aber was fasziniert dich so an Forst? Also das, ich sag mal, gut, wir leben hier, ne? Ich kenne das Potenzial der Stadt, aber die Forster sehen das teilweise wahrscheinlich ein bisschen anders.
Mhm. Das ist übrigens ein interessanter Fakt, der ja auch thematisch mal zu diesem Podcast passt. Ne?
Mhm.
Kleinstadt-Vibe. Interessanterweise, also ich mache das immer in dem Beispiel von Görlitz fest. Ich finde Görlitz zum Beispiel super interessant. Aber wenn ich dann die Görlitzer frage, wie sie ihre Stadt wahrnehmen, dann sind sie immer, ja, weiß ich nicht. So, mein Blick von außen ist ganz anders. Und genauso ist mir dann aufgefallen, ey, so reagiere ich ja auch in Cottbus. Wenn mich gefragt, wo ich herkomme, habe ich immer gesagt, naja, von so einer Stadt in der Nähe von Berlin. So, um diesen Vibe von Berlin mit aufzunehmen, so. Ja. Oder man findet dann so Ausreden und ist gar nicht sich dem bewusst, das Leben ist ja ein ganz anderes, wenn man dann vor Ort ist. Also erst muss man selber sich sein, oder es sind ja auch die Menschen, mit denen man der tagtäglich so die Zeit verbringt, oder auch was man hier für tolle Räumlichkeiten, wie du ja hast, also so auch wie die Struktur dort, wo man ist. Und dann ist es eben so schade, wenn man dann das dann so mal, ja, Forst ist ja so schade. Also ich will da komplett naiv und offen rangehen und sag mir, gerade weil es bei der Kreativität so ist, dass du aus nichts heraus etwas schaffst. Kreativität kommt ja von creare, was Neuschaffen bedeutet. Wir in der Kultur- und Kreativwirtschaft machen ja aus dem Nichts irgendwie was Neues, was es nicht gab. Und natürlich hatte ich da schon, als ich dann gesagt habe, wir kommen nach Forst, auch von ForsterInnen, schon so ein, naja, ist ja nichts los. Du hast ja nicht so wie in Spremberg da diesen schönen Blick über die Stadt und. Und das fand ich dann irgendwie schade. Also ich bin dann auch, okay, angeregt worden und dachte, na gut, dann machen wir es noch krasser. Wir fragen die Forster wirklich, was sie wollen und gehen in den Prozess und gerade genau diese Erkenntnisse abzufragen. Und dann kam ich ja im Mai letzten Jahres, wo wir uns ja kennengelernt haben, das erste Mal persönlich, gerade auch nochmal wirklich komplett in eine neue Sphäre durch diese. Das war mir ja gar nicht so bewusst, diese reichhaltige Geschichte und diese zweitreichste Stadt und diese ganzen Fabriken. Und da sind plötzlich Ideen aufgegangen. Und das ist ja das, was es braucht. wenn du so kreativ Ideen hast, da kann man so viele Sachen erzählen. Also Kreative haben halt viele kreative neue Ideen. Also die vielleicht die Vorstellerin, die jeden Tag sehen, das ist dann der Blick vielleicht ein bisschen von außen, wobei wir ja eigentlich ja den Blick von innen wollen. Und wenn sich beides schließt, dann gibt es einen schönen Kreis, glaube ich. Ja, und ja.
Hattet ihr eine Grundidee, als ihr nach Forst gekommen seid?
Ich hatte eine Grundidee und es liegt auch ein bisschen daran, dass ich eigentlich Forst als Jugendlicher kenne, als die bunte Stadt. Wie hieß es? Buntes Haus?
Das bunte Haus.
Ja. Das bunte Haus. Wir waren hier immer früher mit bei den Punkerpartys und sind dann mit 17, 18 nackig in den See hier irgendwie, weiß ich noch, gesprungen. Also ich verbinde eigentlich so eine Jugendkulturzeit mit diesem bunten Haus und sehr viel von tollen Abenden, wo wir da noch minderjährig unsere Zeit verbracht haben, so in meiner Jugendzeit und wollte eigentlich eine Punker-Geschichte erzählen. Eine Mutter-Tochter-Geschichte von einer Frau, die oder der Mutter, die an einer Schule als Lehrerin arbeitet und die Tochter dann ausrastet und ausartet und dann die Probleme im Lehrerkollegium bekommt. Ja. Die Idee ist nicht verloren, kann immer als Plan B herausgeholt werden. Aber ich fand dann eben diesen spannenden Prozess, den ihr uns dann gespiegelt habt mit dieser Vergangenheit, jetzt in Zukunftsgeschichte, die spannend ist als Blaupause für das, was wir alle durchmachen. Ja. Diesen Wandel und diese Vision und gerade wie das, weil du Saskatopia ansprichst, dieses Neue durch solche filmischen und auch jetzt neuen Technologien, Bilderwelten zu schaffen, fand ich dann plötzlich so spannend, dass es ja jetzt geht. Wir können eben, wenn alles gut läuft, das letzte Jahrhundert darstellen. Wir können aber auch die Zukunft darstellen. Das wurde uns gestern auch in dem Informationsgespräch auch nochmal klar, weil viele an uns kamen, es wäre toll, wenn ihr schafft, Forst mal in der Zukunft zu zeigen. Und wenn das irgendwie, das kann ja Sci-Fi, irgendwas vorstellen, was es noch nicht gibt, ne? Früher gab es auch mal diese Geräte in diesen alten Sci-Fi-Filmen, wo Leute auf den Taschkindern rumpacken und irgendwann ist es Realität geworden. Oder Flugtaxis und. Also alleine, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ist ja noch ein Prozess gerade, der entsteht, aber auch die Brücke nach Polen und nach dem Weg zu Osteuropa oder auch zu den Nachbarn, das ist ja eine universelle Geschichte, weil das soll ja für mich auch sein, überregional funktionieren, super Nährboden, super spannend. Und jetzt sind wir ja im Prozess mit den Workshop-TeilnehmerInnen, Motive, Geschichten, Themen, Handlungen, Figuren, ja, eigentlich auch teilweise durch die KI, das werden wir denen auch beibringen so, da müssen wir auch gar nicht mehr so viel nachdenken, ich will denen auch zeigen, wie viel Spaß das machen kann. Und werden im besten Fall etwas finden, was, also es muss nicht unbedingt mit Forst zu tun haben, der Film, muss es auch nicht, kann auch hier gedreht werden, wir wollen auf jeden Fall hier drehen. Und die andere Sache ist, warum Forst ist, eben weil der letzte Film 30 Jahre her ist, 100 Jahre, bis auf jetzt natürlich das Glück, mal den ZDF-Film hier gehabt zu haben, das Filmteam. Ja. Wobei die ja auch alle zugekauft, in Anführungsstrichen, waren. Die haben, das Geld wurde nicht hier ausgegeben. Das, was ich anfangs gesagt habe mit den Fördergeldern, die bleiben nicht hier unten bei den Kreativen, sondern die werden an dem Polizeiruf zum Beispiel immer noch von einer Berliner Firma oder von einer Kölner Firma umgesetzt. Und die holen ihr Filmchen extra her. Nee, die müssen das umdrehen und sagen, hey, wir sind doch hier talentiert und wir können es vielleicht auch bitter gebrauchen, sage ich mal. Also so, gerade wo du es auch angesprochen hast mit dem Kollektiv, nicht bitter gebrauchen, aber es hat ja so viele Ebenen bei einem Filmprojekt, die dann bedient werden, dass das jetzt die Chance ist, dafür mehr Sichtbarkeit zu sorgen, die Themen, die wir hier haben, auch mal anders darzustellen als ewig nur die Tristesse und das abgehängte Landstrich, was ich total schade finde. Und wenn man da einfach sagt, es geht hier gar nicht unbedingt jetzt so diese Stadtstruktur, sondern eigentlich, dass hier Menschen jeden Tag gerne auch ihren Tag und Alltag bestreiten.
Und das gibt's tatsächlich.
Und das gibt's. Und das weiß ich auch als Cottbuser so. Ja. Wenn mich dann Leute fragen, irgendwie wie du Cottbus? Also, wie kommst du denn da klar, wenn du da bist, du dann nicht jeden Tag auf die Fresse gehauen und es ist nicht unsere Lebensrealität. Nee, aber es gibt diesen Blick leider.
Ja.
Und das finde ich so schade. Und jetzt auch mal zu sagen, also bestes Beispiel ist Lauchhammer. Ich will jetzt nichts gegen das Filmteam sagen. Das wäre mir jetzt agent. Aber Lauchhammer zum Beispiel ist ja eine Serie, die mit sehr viel Geld auch gedreht wurde.
Ja.
Und letztlich für viel Unmut gesorgt hat bei den Lauchern selbst.
Ja.
Weil sie sich selbst nicht so dargestellt fühlen, wie sie das haben. Und das wollen wir drehen. Und der Bebel lernt auch übrigens aus diesem Prozess. Der hat jetzt einen Brandenburg-Krimi rausgebracht, der in Senftenberg spielt und absolut authentischer ist. Da wird auch Sorbisch gesprochen und ist absolut authentischer. Es ist absolut näher näher an dem eigentlichen Leben. Hm. Es darf düster sein und es darf auch ein Krimi sein, da haben wir ja alle nichts in Anführungsstrichen dagegen, glaube ich. Aber wenn dann sozusagen so klar, klischeehafte Figuren, wie sich von außen jemand uns vorstellt, immer wieder zur Sprache, glauben es die Leute am Ende selber. Mhm. Und das ist ja schade.
Also, dass wir zum Beispiel in Amerika gehen wir alles aufs Oktoberfest und essen Weißwurst.
Ja. Ne? So. Und in Amerika essen halt sowieso alle nur Hamburger und,
genau. Ja. Also, dir ist es dann schon wichtig mit dem Film auch, dass es authentisch wird.
Einfach nah dran.
Dass auch unsere Identität sozusagen als Forster so ein bisschen wiedergespiegelt wird.
Na, was heißt spielen? Einfach mal so zu sagen, wie es wirklich ist.
Okay.
So, und aber auch zu sagen, wir können ja trotzdem groß denken im Kino. Mhm. Und das kann der Kino. Und deswegen sagen wir auch, das muss jetzt nicht unbedingt ein Kinofilm sein, das kann auch ein TV-Film sein, je nachdem, wie echt das Format sich eben bedient. So, aber wir wollen etwas schaffen, wo das trifft uns mehr als der messabhängige Kommissar, der mit einem kaputten Auto alten Wagbrug noch vor einem Röhrenfernseher sitzt und sich besäuft, weil er nicht mal mit Kack um im Leben. Sicherlich haben wir ein paar Herausforderungen zu lösen, aber es ist nicht das große Ganze, was uns ausmacht.
Ihr habt ja gestern den ersten Workshop gehabt dazu oder die erste Veranstaltung?
Den ersten Info-Auftakt.
Ist es schwer für dich, deine Idee oder deine Vision an die Forster ranzutragen? Oder können die sich das sofort vorstellen? Nee.
Das war großartig. Also ich war so schwer beeindruckt gestern, dass ich davon geträumt habe und insgesamt nichts mehr zu sagen.
Wir sind sehr beseelt von gestern tatsächlich. Also wir hatten auch Angst, dass da jetzt wenige Leute kommen und dass es schwierig ist. Und mir wurde auch immer wieder gespiegelt, ja, pass auch auf die Forster, sind sehr mürrisch, was ich jetzt nicht mehr so sehe. Also ich habe es ja nicht so entdeckt, so. Es gab nicht natürlich. Bei den Vorstellungen waren damals, als wir Feuerwerke gezeigt haben, auch relativ wenig Leute da. Und ich habe gesagt, gut, ich lasse mich davon jetzt nicht runtermachen und fertig machen und hatte ein bisschen Angst, wie viele Leute kommen. Und es waren sehr wenige Anmeldungen noch bis vor kurzem. Da meinte aber einer, das ist bei den Vorstellungen so normal. Die melden sich immer erst ganz zum Schluss an. Und gestern war der Saal voll. Mhm. Und es gab super schöne Gespräche und wir sind ins Machen gekommen und wir konnten, glaube ich, ganz gut das, was ich durch die Kultur- und Kreativprozesse kenne, wir setzen uns nicht hin und quatschen so, sondern wir nehmen uns einen Zettel und malen das auf und packen es an die Wände und priorisieren gemeinsam. Dieser Prozess des offenen Gestaltens und dass jeder irgendwie mit reingehen darf, konnten wir, glaube ich, hoffentlich gestern gut vermitteln. Und das ist das, was wir wollen. Und wir haben auch zwei Moderatorinnen, Manuela Kohlbacher, die ja sich mit solchen Prozessen auskennt, dem vom Kompetenzzentrum Forst und den Heiko Schleinitz, die diese Sachen projektorientiert begleiten werden. Und ich bin beseelt und wir sind offen. Wir werden am Samstag, kommen jetzt einige Anmeldungen noch rein, werden wir schön starten und einen Nährboden finden für eine tolle Geschichte.
Ich finde es natürlich echt schade, dass ich nicht dabei sein kann, aber jedes Mal, also an jedem Termin, den ihr gemacht habt oder
ist
vorgegeben
habt. Kein Problem.
Da bin ich halt leider raus.
Ne? Ja, genau, aber das ist nicht unbedingt problematisch, weil die Tafeln und die Ergebnisse werden dort ausstehen. Hm. Also wir werden die einerseits über Social Media posten, tatsächlich, also wir werden den Prozess relativ offen gestalten und es gäbe sozusagen immer die Möglichkeit, mit einzusteigen und am 15. April sowieso nochmal dann die Möglichkeit, wenn man so die ersten Bilder sieht, auch nochmal neue Ideen hinzuzufügen bis zum 15. Mai. Dann ist Schliffs, dann gehen wir ins stille Kämmerchen und werden das mit einer professionellen Dramaturgin in was Rundes gießen und dann am 5. Juli nochmal für alle, da musst du dann können, da kannst du auch nicht, na toll, müssen wir mal. Wir sind ja, können wir einen Stream machen? Oder machen wir nochmal irgendwie eine Live-Situation? Aber stimmt, das ist vielleicht eine gute Idee.
Ja, da bin ich halt leider auf einer Hochzeit. Da wäre es ungünstig, da auf der Hochzeit zu sagen, stopp mal, ich muss mal schnell auf mein Telefon. Ja, das ist halt.
Aber nur dann, wenn es deine Hochzeit ist, sonst.
Nee, es ist nicht meine eigene Hochzeit. Ich dokumentiere die, aber die Hochzeiten kann man halt nicht wiederholen. Ne? Das ist halt das Problem. Ja, aber wie gesagt, ich verfolge das mit großem Interesse. Ich finde das mega cool, dass ihr das macht. Und letztes Jahr im Mai gesagt wurde, ihr seid da und ihr habt irgendwie sowas vor. Natürlich bin ich da und guck mir das an. Cool. Ich fand die Runde auch sehr gut. Und ich fand es auch gut, wie du das so eingeleitet hast und so moderiert hast. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, okay, ey, hier kann doch was gehen.
Ja.
Na, für mich, ich habe immer das Gefühl, ich renne hier gegen Wände, wenn ich mit irgendwelchen Ideen um die Ecke komme. Manchmal ist es auch wirklich frustrierend.
Und kannst du das nachvollziehen oder woher das kommt? Was gegen Wände?
Ich habe halt immer einen Haufen Ideen.
Ja.
So, manche kriege ich easy alleine umgesetzt. Es ist halt einfach so, ich habe über die Jahre gelernt, halt, wie ich alleine Sachen produzieren kann. Bei manchen Sachen ist es dann aber so, da brauche ich dann doch Hilfe. So, und dann rufst du da an und dann machst du hier und dann hier. Und dann kriegst du zu hören, naja, wir informieren uns mal, wir gucken mal, wir melden uns. Das hörst du einmal, das hörst du zweimal und beim dritten Mal denkst du so, okay, gut. Na, es ist halt manchmal wirklich schon frustrierend. Es gab eine Zeit lang, da hat es auch keinen Spaß gemacht, mit der Stadt zusammenzuarbeiten.
Das sagst du jetzt hier so öffentlich.
Ich kann es öffentlich sagen, alles gut. Das wissen die auch, aber inzwischen ist es wieder so, dass die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen. Und wenn ich eine Frage, ein Problem oder eine Idee habe, dann rufe ich da an, sage hier, wie sieht's denn aus, was hältst du denn davon? Gerade so, was den Bereich der Rosenkönigin angeht. Ne? Das war ja so lange so ein, ja, wir machen das, und das ist so ein bisschen angestaubtes Image gewesen. Und seit Diana das übernommen hat, die war auch schon hier im Podcast, macht es wieder viel mehr Spaß. Und du merkst es auch in der Öffentlichkeit und in der Außenwahrnehmung, ist das ganze Amt der Rosenkönigin wieder ganz anders in die Wahrnehmung gerückt. Ob ich das jetzt mir auf die Fahne schreiben kann, Dianas Arbeit oder das alles in Kombination, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es macht Spaß.
Ja,
Es macht wirklich einfach
genau, diese
Spaß.
Beseelung, ne? Das
Aber wie gesagt, es gab auch eine Zeit, da habe ich echt gesagt, ey, wenn die Stadt kommt, da gehe ich nicht mehr ans Telefon. Ist halt leider so.
Und das ist ja eigentlich schade, weil eigentlich ja so eine Stadt nicht dafür zuständig sein sollte, wie man sich fühlt. Ne? Und das ist natürlich.
Genau. Ich muss aber auch sagen, ich habe ja vor, also 2019, 20, habe ich ein Projekt gemacht, relativ großes, also für mich ein großes Filmprojekt, 20-Minuten-Film, über vier Unternehmen hier in Forst oder vier Einrichtungen, sage ich mal. Und da hat man tatsächlich mal ganz kurz ein bisschen Aufbruchsstimmung gemerkt, wo die Leute, die haben den Film gesehen, es war, der hat inzwischen, also für mich ist das viel, 12.000 Aufrufe, wo du wirklich gemerkt hast, ey, die Leute, die haben kapiert, dass hier noch was geht, dass hier noch was funktioniert. Und ich glaube, du kriegst es mit dem Projekt gerade auch so ein bisschen hin, dass die Leute merken, ey, das ist gar nicht so kacke und so langweilig hier, wie wir das denken. Und da merke ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so ein bisschen so ein wohliges, warmes Gefühl, wenn ich mir das Projekt jetzt von dir angucke und die Reaktion, die man so von außen sieht. Also,
Das ist schön, also.
das ist zumindest mein Eindruck, mein Gefühl. Und deswegen war es mir auch wichtig, dich hier in den Podcast zu holen.
Danke.
Wir schweifen gerade ein bisschen ab. Nimm uns mal ganz kurz so ein bisschen in die Entstehung mit von diesem Film. Also, ihr habt die Grundidee, ihr wisst, ihr wollt es in Forst machen, ihr habt jetzt die Gespräche mit den Leuten gehabt, so, und jetzt geht's dann, so, wenn ihr die Ideen schon gesammelt habt, macht ihr das rund. Wie geht's denn weiter?
Nach den Workshops oder?
Nach den Workshops, wenn ihr dann anfangt, an dem Buch zu arbeiten, zu schreiben?
Also
Oder ihr
es.
schreibt ja parallel wahrscheinlich schon so ein
Nee,
bisschen.
nee, nee, also das geht wirklich erst jetzt, dann ab an Mai geht das dann los.
Ja.
Also wirklich erst, wenn die Grundbasis dasteht. Also was steht, ist Spielfilm mit Schauspielern. Welche das sind übrigens auch ganz offen. Also auf jeden Fall mit unserem Ensemble-Teil, also und den Menschen vom Theater hier, in den Theatern hier. Aber wir können natürlich auch dann, wenn es, kurz, es soll ein geförderter Film sein. Also wir als Filmteam wollen auch nicht mehr unentgeltlich, was das heißt, wir arbeiten, um professionellen Film zu machen. Es wird ein besten Fall sehr professioneller Film, das auf jeden Fall auch dazu zu sagen. Es wird schöne Seiten zeigen, also bewusst auch ohne jetzt ein Imagefilm zu sein. So, ja, da sind wir eben, wie gesagt, auf die Inspiration angewiesen. Und also wie dieser Prozess eigentlich abläuft, ist vielleicht auch nochmal spannend. Wir sammeln am Anfang Motive und Figuren und zum Beispiel ein Thema. Und dann nehmen wir eins davon jeweils raus, geben das einem Team und die entwickeln daraus mal eine Szene. Und gerade auch über Figuren entstehen schon Geschichten, über ein Motiv entsteht schon eine Geschichte. Es sind sehr viel dran geklebt. Und so steigen wir in diesen kreativen Prozess ein, werden immer wieder irgendwie priorisieren, mal ein paar Punkte verkleben, was interessiert die meisten am besten. Und dann geht es am Ende beim letzten Workshop daran, das mal in eine Zeitform zu packen, bis wir so einen groben Plot haben, sagt man beim Film, eine Synopsis. Und damit gehen wir dann in die Szenenarbeit. Ganz, ganz, ganz viele Szenen ausdenken, die Inspiration und Vereine und Talente, die da sind, im Hinterkopf mal halten, was könnte wer wie übernehmen, weil das wirklich eine Kraft ist, die auch in Spremberg sehr gut funktioniert hat, dass du über dieses Potenzial viel, viel, viel mehr Energie reinbringst in den Film, als wenn du dir irgendjemand dir zuholst, der nichts dazu tun hat. Also das heißt, da werden wir auch viel nochmal sammeln und dann gehen wir mit diesem Paket an die Filmförderung oder an TV-Sender oder auch beides.
Okay.
Oder Streamer.
Und versucht da noch nachwuchs. Versucht da nochmal finanzielle Mittel zu generieren.
Das heißt, versuchen, wir machen das. Also klar, wir versuchen. Ja, also ob es am Ende hinhaut, weiß ich nicht. Aber gerade durch das Eingangsstanding, was ich gesagt habe, dass eben viel zu wenig Filme entstehen, haben wir so gesehen ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn wir uns dann nicht ganz blöd anstellen, also wirklich, ja, einfach so eine tolle Bilder, wie du zum Beispiel auch machst, oder einfach wirklich eine tolle Mappe, und dann hängt und fällt das Projekt auch. Inwieweit stellen wir uns dann gut innerhalb dieser Mappe da? Eben, das ist der ganz normale Prozess als Filmschaffender. Du bewirbst dich da auch immer mit jedem neuen Projekt, auch die gestandenen Regisseure, immer mit einem mit einer Mappe und mit einer Vision dessen, was da ist, und natürlich mit einem handfesten Drehbuch oder Treatment in unserem Fall. Wir werden ein Treatment und Drehbuch natürlich entwickeln. Das ist aber im besten Falle ja mit so vielen Menschen dann natürlich auch schon besprochen, dass wir da wirklich so einen Rückenwind aufbauen können, dass die Leute in den Entscheiderpositionen, Entscheiderinnenpositionen vielleicht auch eher unserem Projekt grünes Licht geben. Und gerade mit der Referenz mit Feuerwerk und den letzten Jahren, glaube ich, das ist jetzt einfach reif. Ich sage mal so, es ist reif. Und ich finde, das gehört auch hierher. Und wird, wenn alles gut geht, anvisiert, Sommer, Ende Sommer 2026 zu drehen. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall, und das ist relativ kurz auch, eigentlich sagt man 5 bis 7 Jahre braucht einen Spielfilm, Kinofilm, guten Fernsehfilm vielleicht 2 bis 3 Jahre, so von einer A bis Z, wenn die Strukturen schon gesetzt sind. Aber wir brauchen auf jeden Fall diesen langen Weg, um die Gelder so zusammenzubekommen, dass wir sie dann auch wieder ordentlich ausgeben können.
Das ist kein einfacher Prozess.
Nö, werde ich aber auch nicht selber machen. Also von daher, da hole ich mir dann auch wirklich Leute, die das können, weil das ist wirklich ein, da müssen nur noch Profis her, und das ist ja der Bereich, den wir mit der Lusatia-Film eben ausfüllen wollen, weil es ihn hier noch nicht gibt.
Wie groß wird euer Team sein ungefähr? Also ich sage jetzt mal die komplette Produktion, jetzt seid ihr noch relativ klein im Team, gehe ich davon aus.
Also ich kann zum Beispiel bei Feuerwehr, also wir drehen eigentlich gerne mit einem kleinen Team, sagen wir, das kommt jetzt darauf an, was das für ein Film wird. Wenn wir in Vergangenheit, jetzt in Zukunft und vielleicht mit Kostümen und auch mit KI und so weiter arbeiten und mit Leuten, die CGI-Grafiken erstellen und, wird es natürlich größer. In Feuerwerk haben wir 12 Leute, relativ sehr wenig. Ab 30 beginnt eigentlich normales Filmteam.
Okay.
Ab 30, und wenn es ein Kinofilm ist, eigentlich 50 bis 60. Und das kann schon mal, wenn dann viele Post-Production und Sachen dabei sind, auf 70, 80 gehen. In Spremberg haben uns über 160 Leute unterstützt,
okay,
wenn man so will. Und in meiner Kontaktliste sind so 350 Leute, mit denen ich einzeln Absprache hatte für dieses Projekt. Von Schauspielern bis Komparsen und. Ja, das kommt drauf an.
Du hast ja schon angesprochen, das werden im Film werden Schauspieler aus dem Theater zu sehen sein. Wird es auch Forster zu sehen geben? Also ja, kann man sich als Komparse sozusagen bewerben?
Man kann sich jetzt schon bei uns in der Kartei eintragen. Mhm. Guckt man bei uns so in unserem internen Datenbank-Tool und ist dann drin. Und wir werden dann auch, nicht selektieren, wir werden dann direkt nach Forst aussuchen. Es sind ja sogar schon Forster in den drinnen. Haben wir auch schon in Spremberg gehabt.
Ein ganz kurzer Einschub an dieser Stelle. Hier ist nämlich meine Technik ausgefallen. Also einmal die Kameras, die nach 30 Minuten abbrechen und wieder neu gestartet werden müssen, und ein Akku von einer Kamera leer war. Aber auch mein Aufnahmegerät ist komischerweise auch irgendwie ausgestiegen. Hier gibt es jetzt einen kleinen Themensprung über die Erlebnisse des Teams in der Woche, wo sie jetzt hier die Workshops gemacht haben. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wir kommen ganz schnell wieder auf das Thema zurück.
Es könnte hier auch ein Studio, also hier Live-Publikum. Fände ich mega. Da hast du den Kulturmoment.
Ja. Ist ein bisschen klein.
Ach, das ist super.
Ich sag mal so, ich hab für den Podcast noch was geplant. Da muss ich aber erstmal gucken, wer mir das finanziert. Und weil das kriege ich definitiv nicht alleine gestimmt.
Es ist mal großartig gewesen. Ich hätte gesagt, einer der schönsten Erlebnisse, die ich hatte diese Woche, aber ich vermute, es werden noch einige kommen. Auf jeden Fall die Woche ist die erlebensreiche, seit ewig, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hatte nichts desgleichen. Ich komme nach Hause und fühle mich wie ein achtjähriges Kind, der gerade in Disneyland war. So ungefähr sieht das aus.
Und das hier in Forst. Wahnsinn. Das musst du mal den Forstern erzählen.
Genau, das habe ich auch gestern erzählt. Das Interessante ist, dass mich sehr viel mit Forst verbindet. Auch wenn ich das gar nicht wahrgenommen habe bis jetzt. Also schöne, okay, aber nicht so schöne Momente.
Wollen wir nachts?
So wäre heute auch besprochen. Ja. Also, ja, ich kenne die Stadt nicht. Ich war wirklich hier spazieren, aber irgendwie scheint da Sachen sind alle hier passiert.
Ah, ja, es ist immer schön, sowas auch mal von außen zu hören, ne? Ich meine, die Forster sind alle so, ah, oh, meine Forster, das ist alles, nervt mich.
Wie hatten wir?
Ja.
Läufst du schon wieder, oder?
Ja, ich glaube, also, alles gut. Ich bin schon wieder online. Alles entspannt.
Ja, wir hatten gestern ja auch nochmal diesen Film Ein starkes Stück Brandenburg gezeigt, wo es ja auch tatsächlich zu emotionalen Reaktionen gab von Leuten. Ja. Weil, dass sie das auch schade finden, dass sie immer so reduziert werden auf, ich wohne in Forst.
Ja.
Und das macht ja, wie gesagt, etwas mit einem. So. Und es ist ja immer das Umfeld. Und das sind die persönlichen Begegnungen und das, was ich mir so aufbaue. Und aber auch der Zugang, Lust zu haben, mich im Austausch zu bringen. Ja. Und so klein seid ihr ja nicht. Oder Forst ist ja gar nicht klein. Und ja, kreative, also ein bisschen, ja, ich habe mal gehört, dass die Hobbys bei den Leuten wegfallen durch diese Smartphone-Sachen.
Ja, auch, aber
das ist,
also wir
haben so agiles Treffen, ja, nach unten, wo du so ähnlich, ich sage mal, wie eine Gemeinschaft in der Kirche, oder so, sich sonntags immer regelmäßig trifft und austauscht, dieser Prozess nicht mehr stattfindet, ja, dass du deine Menschen regelmäßig triffst und wieder in die Kommunikation triffst.
Ja, aber es liegt nicht nur an den Smartphones, ne? Also ja, es ist natürlich ein großer Teil, Social Media ist wirklich ein Riesenteil, dass die Leute sich halt nicht mehr treffen, nicht mehr kommunizieren, whatever. Aber aktuell ist es halt auch so, uns fehlt eine komplette Turnhalle. Na, dadurch, dass die Mehrzweckhalle zu ist und weggebrochen ist, sind da auch einige Vereine, die jetzt echt gucken müssen, okay, wo treffen wir uns, wo machen wir jetzt unseren Sport? Uns betrifft es mit zwei Mannschaften, ne? Mich direkt, weil ich halt gucken musste, wo trainiere ich meine Kids weiter.
Was ist nicht? Das? Welcher?
Volleyball.
Ja.
Ja, ich habe eine Jugendmannschaft Volleyball und für die ist es halt echt nicht einfach. Na, wir haben immer donnerstags trainiert, so, oder jetzt mussten wir irgendwie auf Samstag umswitchen und das geht halt auch nicht immer bei allen. Und Samstag ist halt echt ein völlig beschissener Tag zum Training machen, weil die Kids, die haben mit 14, 15, 16 haben die zum Samstag echt was anderes vor. Verstehe ich auch, alles gut, ne? Aber es ging halt nicht anders und das müssen wir tatsächlich nächste Saison gucken und die Halle, die wird noch bis auf Weiteres erstmal geschlossen sein. Das sind halt so Sachen, die echt schade sind, ne? Aber wir haben halt über 100 Vereine, das muss man halt auch denken. Also, hier ist,
es waren
immer,
so
wenn man das, hier, ja. Wenn man das möchte, ist man hier jeden Tag beschäftigt. Und das bis 20, 22 Uhr. Mhm. Und nächsten Tag das Gleiche.
Ich habe gestern die Idee geäußert, die ich so seit ein paar Wochen spinne, wie schön das mal wäre, so einen Tag der offenen Stadt zu haben. Dass du von außen mal so an einem Tag alles miterleben kannst. Und jeder öffnet mal zum Beispiel auch die freien Wohnungen, die da sind. Und du musst nicht immer einen Einzeltermin machen und kriegst mal mit, wer ist denn dieser Verein. Und der macht also nicht so wie ein Stadtfest, wo es nur um Feiern geht, sage ich mal, und für die Menschen und die Freunde an sich, sondern wo die ganzen Initiativen und Angebote sich mal an einem Tag präsentieren und zeigen.
Ja, es kommt ja so langsam. Es wird dieses Jahr einen Tag der Vereine geben, wo wirklich alle Vereine auf einem Ort mal zusammenkommen. Oder ja, weiß ja alle, aber die meisten.
Das ist auch super spannend, ja.
Ne? Also zum Kindertag zum Beispiel im Rosengarten, na, da sind, weiß nicht, 50 Vereine, die sich dort präsentieren und vorstellen. Und ich bin da gewesen und dachte mir so, was, das haben wir? Das gibt's bei uns? Also ich bin ja relativ aktiv, was das hier angeht. Aber selbst ich krieg viele Sachen auch nicht mit, weil es so unterm Radar ist.
Mhm.
Ja, also es ist schon wirklich spannend.
Das wäre aber für uns ja auch wichtig zu wissen, ne? Also
es gibt ein Vereinsregister. Also und
ja, das habe ich auch mir schon gedownloadet.
Die sind auch sehr umtriebig und sehr rührig, ne? Das
ist auch gut,
dass das immer wieder aktualisiert wird.
Ja.
Du hast dich ja jetzt in der Recherche beziehungsweise jetzt auch in der Vorbereitung auf das Ganze schon mit ein paar Menschen unterhalten hier in der Stadt. Was denkst du denn so über die Menschen der Stadt?
Was ich denke?
Wie sind so, wenn du jetzt an die Forster denkst, mit denen du dich so unterhalten hast, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
Oh, sehr vielfältig, so wie es ja eigentlich in jeder. Also ich würde das jetzt gar nicht festmachen als die Forster. Mir wurde schon gesagt, die sind eher ein bisschen grantiger. Also es wurde mir von einem Forster erzählt.
Mhm.
Und es gab auch die große Kritik von ForsterInnen, was den Spremberg-Film betrifft. Und da hatte ich natürlich ein bisschen Angst, aber viele Leute, die ich jetzt hier kennengelernt habe, sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Also jeder macht so seins. Man merkt natürlich eine gewisse Schwerfälligkeit schon. Also es gibt ich kenne das, wie soll ich sagen, die Körperlichkeit fehlt so ein bisschen, also sich den Körperlichkeit im Sinne, ich bin jetzt hier und ich bin im Raum und ich bin aktiv so, es ist eher so eine...
Also so Präsenz.
So die Präsenz, also die Angst, ich weiß nicht, woher es kommt, also wenn wir beim Schauspiel zum Beispiel, du machst dir die Schultern hinter, um jemanden selbstbewusst darzustellen und wenn es auch selber so, ja, machst du die Haltung, entwickelt sich selber tatsächlich ein Selbstbewusstsein, so es gibt so viele Methoden und wenn du nur auf den Boden guckst, dann fühlst du auch so. Und das, ich sag mal, ohne das jetzt zu reduzieren, ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass da so eine gewisse, Leute müssen so hochfahren, sind wie ein alter 486er, der aber auch viele tolle Programme noch drin hat.
Sag ich. Das ist ein schöner Vergleich.
Und die Turbo-Taste, die müssen wir jetzt mal an.
Ja, okay. Das ist ein sehr schöner Vergleich.
Also, wenn sie hochgefahren sind, dann, zumindest gestern waren diese euphorischen Gesichter, die waren toll. Also, und ich hatte, wie soll ich sagen, ich hatte ein bisschen Angst davor, dass wir sie nicht finden werden, diese Gesichter die von Leuten, die mit diese Vision tragen. Und es gibt ja zum Beispiel diesen tollen Motivation, der Begriff, da steckt ja Motiv drin, und Motiv ist ja ein Bild. Ja. Und die Ocean ist angeblich die Bewegung dahin. Also wenn ich nicht eine Motivation dazu habe, irgendwo hinzukommen, dann kann ja auch nichts passieren. Also die Motivation entsteht nur, indem ich mir irgendwie vorstelle, was konkret meine Ideale und Ziele sind. Oder auch Karriere, das Wort Karriere, Karrierebahn. Kennen die da? Nicht Karriere ist eigentlich der Lebensweg. Wenn ich Lust habe, Karriere zu machen, sage ich eigentlich, ich habe Bock auf ein interessantes Leben. Und das so ein bisschen wieder reinzubringen, zu sagen, wie kann ich mein Leben so krass und kreativ gestalten, dass ich viel Spaß habe, dass ich mich freue, trotz alledem aktiv auch die ernsten Pflichten des täglichen ja auch mitnehme, so, dann kann da was passieren.
Sehr gut. Du hast ja jetzt schon ein bisschen was gesagt, aber du als Außenstehender, gibt es etwas, was du dir hier wünschen würdest?
Eine bessere Anbindung an die Fahrt. Ich weiß nicht, man fährt noch Autobahn, ne?
Man fährt noch Autobahn, ja.
Ja, wobei der Zug ist ja ganz cool. 20 Minuten ist man hier, oder 5 Cottbus oder 15 sogar.
Ja.
Was würde ich mir für Forst? Das ist ja eine gute Frage. Oh, da bin ich am Suchen. Also, das wäre mal in den Workshops feststellen.
Ein bisschen was hast du jetzt schon mitgekriegt. Ich meine, klar, für dich ist es ja auch als Nicht-Forster ist es vielleicht auch so ein bisschen Schlaraffenland hier. Gerade was die alten Fabriken angeht, Locations.
Das fand ich übrigens
extrem
auch
extrem interessant.
Dass eben da bei dem Rundgang auch genau diese Sachen gezeigt werden, wo ich ja dachte, sicherlich zeigen sie mir nur die schönen Sachen wie den Rosengarten oder die schönen renovierten Gebäude, aber es war ganz offen und selbstbewusst, gehören diese Fabriken eben auch zu Forst dazu. Und sie haben eigentlich ein Riesenpotenzial.
Ja.
Also so, ne, das ist halt super spannend, auch für Kreative, so die positive Gentrifizierung, die es ja auch gibt. Mhm. Und ich denke, das ist da mehr Lust zu Kultur. Kultur kommt, einer kennt es alles schon, Kultur kommt Kultur von Ackerboden belieben. Mhm. Also immer da, wo Kultur angeboten wird, treffen Menschen aufeinander und sprechen miteinander. Und je mehr Kulturangebote, umso mehr kommen die Leute in Austausch wieder und entwickeln neue kreative Ideen. Und da ist Kultur, wie ich finde, nicht zu unterschätzen. Es ist nicht nur die Wirtschaftsleistung da und das, sondern diese selbst aus sich heraus Lust zu haben, wieder mal ein Treffen zu organisieren. Und wenn es mal ein Brettspielabend ist oder wenn es mal ein Podcast irgendwo auf der Wiese ist oder wir treffen uns mal zum, dass es wieder sich belebt und in Anführungsstrichen kultiviert.
So, dass die Menschen einfach wieder mehr
zu. Und eine Bar braucht, aber gut, ihr habt vielleicht eine Bar, aber also wir hätten früher es ist doof an, aber eine Kulturbar, also das regelmäßige Treffen für auch, jetzt, es geht ja nicht um das Besaufen, aber.
Ich weiß schon, was du meinst.
So ein Ort.
Genau.
So, und das kann auch viel mannigfältig sein. Ich meine, wenn damals diese 200 Bars und Kneipen wirklich da waren, das war ja ein florierendes Leben.
Ja. Also wir hatten teilweise die Kneipennacht, ne, wo wirklich alle Kneipen in Forst ihre Türen geöffnet haben und da sind die Leute von Kneipe zu Kneipe gezogen. Heute wäre es in einer halben Stunde durch. Muss man halt leider so sagen. Ja, es gibt aber auch die Leute nicht mehr, die sich das noch antun möchten. Also was heißt antun? In Anführungsstrichen. Ne? Es gibt einfach die Leute nicht mehr, die sagen, ey, ich habe jetzt Bock, von 20 bis 3 Uhr nachts hier zu stehen und Leute zu bedienen. Na, also für am Ende wahrscheinlich wenig Geld, was ich damit nach Hause komme. Meine Work-Life-Balance ist da völlig im Arsch. Mhm. So.
Mhm. Das ist auch anliegen, dass es zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Also erstmal ständigen schlecht reden über sich, obwohl es gar nicht so ist. Ja. Es ist überhaupt nicht so. Ich Ich habe in den 2 Tagen so viele schöne Plätze entdeckt. Und das Erste, was die Leute, mit denen ich gesprochen habe, ihr gesagt haben, hier ist nichts zu sehen, das hast du hier vergessen. Also oder Film machen, das ist überhaupt nicht der Ort dafür. Ich habe gesagt, ihr werdet nicht glauben, aber ich sage hier schon über 50 Fotos von den Momenten, die mir, also von den, weiß ich nicht, von den Straßen oder Perspektiven, die mich beeindruckt haben. Und dann haben sie gesagt, ja, stimmt. Aber erstmal sind die uns, weiß ich nicht, so gleich.
Und das ist das. Und das ist das Problem, was mir persönlich immer wieder auffällt. Die Leute haben verlernt, hinzusehen. Hier in Forst haben die Leute wirklich verlernt, einfach mal zu sehen, was man hat. So, man sieht natürlich in Social Media, oh, guck mal, da ist das toll, oh, wunderbar, das wünsche ich mir aber auch. Dann drehe ich mich um, oh nee, das haben wir hier nicht. Mhm. Aber dieser Blick, das zu sehen, was wir hier haben, der ist komplett verloren gegangen.
Ja, die kann man aktivieren, glaube ich, also.
Ja, muss man auch.
Ich will mir nicht rausnehmen, von außen zu kommen und zu sagen, so das fehlt. Aber es stimmt, dieser Momentum, das wertzuschätzen, diese Kleinigkeiten oder die besonderen Türen oder auch diese Momente, die einer Erinnerung verknüpft sind, wenn man irgendwie da und da was erlebt hat, die ja sicherlich auch einige Forster dann hier hält. Aber genau, dieser Momentum, wieder rauszukommen, hochzufahren und Lust am gemeinschaftlichen Leben zu haben. Ich glaube, das ja.
Das fehlt und das muss definitiv wieder rein.
Oh. Gucken wir mal, also, ja.
Wie gesagt, mal gucken, was du damit noch auslöst. Ich denke, du hast schon viel ausgelöst mit dem Projekt, aber.
Das ist ja gerade am Anfang.
Ja, genau, so ist es gerade am Anfang und wer weiß, was es noch weiterbringt, ne? Also, oder wie es weitergeht. Ich bin da echt gespannt, mir das anzugucken. Gibt es etwas, irgendwas, was du den Menschen hier auf den Weg geben würdest?
Ich würde mich da zurückhalten. Ich freue mich nur, wenn sie sich beteiligen an diesem Projekt jetzt, weil das ist wie gesagt, wir sind da Pionierarbeit. Das gibt es ja vorher, gab es so, ich habe es noch nie irgendwo davon gehört, dass man so auch tatsächlich rangeht. Ich kenne das schon seit 2007 und weiß, mit welcher Begeisterung oder wie viel Spaß das auch machen kann, also einen Prozess mal durchzugehen, weil wir werden da auch viel ja auch über Dinge sprechen können und das erzählen und das austauschen und abklären. Deswegen ist dieser Raum Kino so wichtig. Wenn du in einem Raum Kino mit 100 Menschen den Film guckst, kannst du emotional dich auch abgleichen. Du erlebst mit den anderen mit Lachen. Ja. An der richtigen Stelle lacht der nicht. Und dadurch, dass nicht alle, ich will es auch gar nicht sehr. Und natürlich, klar, Lust zu haben mit so einem verrückten, kreativen und Kulturschaffenden, die jetzt irgendwie was Neues machen und Menschen zusammenbringen wollen, diesen Weg zu bestreiten, weil am Ende wird es ein Film sein, der dann im Kino
und das ist
läuft.
Was
und wann kann man
bleibt.
Das mal auf seine Bucketlist schreiben oder auf seine, also klar, es ist mein Beruf, aber ich finde, so, deswegen mache ich ja Filme, damit diese Magie sich überträgt. Und das werden wir immer, wir werden mit offenen und vielleicht auch naiven, aber freundlichen und positiven Blick an die Sache rangehen und wollen uns da gar nicht runterziehen lassen, laden alle ein, da mitzumachen. Mal, wenn zwei Jahre sind und alle haben danach vielleicht ein bisschen mehr Vibe, dann würde mich das freuen. So, das ist die Einladung.
Klingt sehr gut. Jeder Gast, der hier in den Podcast kommt, bekommt von mir eine Frage. Für dich habe ich es ein kleines bisschen abgeändert, weil du ja kein Original-Urforster bist. Aber ich stelle sie dir trotzdem. Wenn du einen Tag lang die Macht hättest, ja, die Macht über die Lausitz.
Die Macht über die Lausitz.
Also
der Kral.
Politisch oder was auch immer. So. Du könntest hier ändern, was du möchtest. Ja, du könntest bestimmen, was du möchtest.
Boah, das will ich mir eigentlich gar nicht.
Ja, aber du hast einen Tag lang hast du wirklich komplett die Gewalt und die Macht über die Lausitz. Was wäre das? Was würdest du ändern? Was würdest du umsetzen?
Erstmal schöne Frage. Aber da müsste ich jetzt, also.
Gibt es irgendeinen Wunsch für die Region, den du hättest?
Boah, da gibt es auch viele Wünsche natürlich.
Na, du hast 24 Stunden Zeit.
Ich habe 24 Stunden Zeit. Wenn das jetzt ein Forst hier aufgeht, ne? Diese, also tatsächlich ist das jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt so gut ankommt, dieser Wunsch, aber ich wünsche mir, dass wir wieder Formate schaffen, wo wir uns austauschen können über uns, über das, was uns betrifft. Und das nicht von, da erzählt einer und alle anderen zuhören zu, sondern miteinander über Dinge und Prozesse in wirklich so eine Art, wie wir es jetzt machen, mit diesem Workshop sprechen, weil da passiert extrem viel und das kenne ich aus Prozessen der Bildungsarbeit. Und diesen Mut, sich aufzugeben, mal sich da auf sowas einzulassen, würde ich gerne machen, dass wir einen Tag lang alle LausitzerInnen mal zusammenkommen und gemeinsam eine riesige Pinnwand voller Ideen anpinnen und jeder darf sich dann was davon nehmen und hat 24 Stunden Zeit, die umzusetzen.
Das klingt sehr gut.
Ja.
Das klingt wirklich sehr gut.
Neue Visionen und Ideen zu entwickeln gemeinsam, das finde ich super.
Sehr gut. Okay, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass du hier warst.
Ja,
ich muss persönlich sagen, also ich freue mich auf das Projekt. Ich bin sehr froh, dass ihr das hier macht, ihr alle zusammen. Ich bin gespannt, was am Ende bei rauskommt. Wirklich, also wenn ich unterstützen kann, fragt mich gerne. Ne?
Sehr gern.
Das, ich bin bei jedem Blödsinn dabei und bin für viel zu haben. Wie gesagt, danke. Von meiner Seite aus auch vielleicht an die von den Forstern, die es vielleicht jetzt noch nicht gehört haben und jetzt Interesse geweckt haben, da sage ich auch schon mal danke in deren Namen. Tja.
Danke. Astor, bis bald. Wir sehen uns. Wir sind hier.
Die nächsten Jahre auf jeden Fall noch.
Ja. Und danke, dass du das machst auch.
Sehr gern. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden das hier und wir sehen uns bald wieder.
Ciao.
Ciao. Das war's für diese Woche mit Kleinstadt Vibes. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen aus dieser Folge und habt jetzt einen kleinen Einblick darüber bekommen, was Erik denn hier vorhat mit seinem Film und dem Filmteam und wie es denn in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren damit weitergeht. Klare Empfehlung, guckt euch bitte einfach mal Serska Utopia an. Wir haben ja darüber gesprochen, über Teil 1 und 2. Wie gesagt, bei Teil 1, da muss man sich drauf einlassen. Und Teil 2 ist aus meiner Sicht, schon aus der kreativen Sicht, doch schon sehr cinematisch geworden. Wenn ihr Infos zu seiner Arbeit haben möchtet, dann guckt doch gerne mal bei Lusatia Film auf die Instagram-Seite, auf die Facebook-Seite. Dort bekommt ihr auch alle Infos zu den weiteren Terminen, wenn ihr an den Workshops teilnehmen möchtet. Alle Infos gibt es natürlich auch in der Villa Digitalkultur in der Blumenstraße. Also die Jungs und Mädels sind dort auch sehr offen und beantworten euch jede Frage, die ihr dazu habt. Es wird auch weitere Termine geben zu den Workshops, die findet ihr auch dort. Und wie gesagt, wenn ihr euch als Komparsen bereitstellen möchtet für diesen Film, dann ja, könnt ihr euch dort gerne bei Erik, bei der Villa, könnt ihr euch gerne melden und da erfahrt ihr dann alles Weitere. Ich persönlich bin sehr gespannt auf dieses Projekt, ihr habt es ein bisschen mitbekommen. Ich kann leider bei den Workshops so nicht dabei sein, weil die Termine halt immer darauf fallen, wenn ich gerade arbeiten bin. Das ist ein bisschen doof, aber ich denke, unsere Wege werden sich zu diesem Projekt definitiv noch kreuzen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen restlichen schönen Tag, einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast gerade hört. Und dieser Podcast ist eine freie Produktion von Studio 2.0.